Bewegt Bild Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
So, die Bewegt Bild Banausen. Ja. Und falls ihr diese Episode hört,
ist alles schiefgelaufen.
Alles ist schiefgelaufen. Wir stecken im atomaren Wasteland. Nichts geht mehr.
Wie geil, wenn ihr das hört, sind wir tot. Ihr müsst folgende Schritte befolgen.
Ja.
Genau, jetzt geht's los. Das wird eine Anleitung zu einem zu einer Schatzsuche.
Wie bei Lost. Und man kriegt jetzt so Kombinationen und muss weiß nicht, was sie bedeuten. Muss ihm dann auf den Grund gehen. Nein, was machen wir denn hier? Das ist ganz einfach. Wir haben ja neulich hier unsere Backup-Episoden rausgeboxt, weil die waren nicht mehr up-to-date.
Die waren zumindest mal klanglich nicht mehr up-to-date.
Ja, hier.
Fellas, you have got what appears to be a dynamite sound.
Richtig.
Das ist der jetzige Stand. Und damals waren wir noch nicht dynamite sound.
Nee.
Deswegen haben wir gesagt, kriegt ihr jetzt mal rausgeboxt nach 2 Jahren, nachdem wir die nicht gebraucht haben. Was natürlich nicht heißt, dass man so eine Backup-Folge nicht irgendwie mal auf Halde haben sollte.
Eben. So, und bevor dann der nächste Fall kommt, wo wir irgendwie mal einer von uns nicht den Rhythmus einhalten kann, den wir sonst machen. Für den Fall produzieren wir sowas vor. Deswegen, wenn ihr das hört, dann ja, dann ist einem von uns was Tragisches passiert.
Oder halt nichts Tragisches.
Nein,
er heiratet
natürlich nicht.
Gerade. Das kann natürlich auch sein.
Ach echt? Steht da was an?
Nee, bisher nicht, aber okay. Das wär mal zum Beispiel ein Grund, warum man eine Aufnahme vielleicht mal schwänzen könnte, wenn das, man seine eigene Hochzeit gerade besucht.
Ich glaube auch, das ist eine legitime Ausrede.
Das ist legitim, oder? Und ich muss dich korrigieren. Das wäre nicht unsere nächste, sondern das wäre unser erster Moment, wo wir eine Backup-Folge einsetzen müssten, weil hatten wir ja noch nicht.
Stimmt, wir haben die ja quasi zusätzlich rausgehauen.
Richtig.
Ja.
Also wir haben noch nie eine Backup-Folge gebraucht, weil wir immer irgendwie hingekriegt haben, die Folgen aufzunehmen und zu delivern.
Da könnt ihr mal sehen.
Wie vorbildlich, oder?
Voll.
Ja. Aber wir wollen trotzdem für jeden Fall der Fälle gerüstet sein und wir sind nicht wie die anderen Podcasts, die sagen, ja, nee, die Woche kommt nichts.
Sorry.
Sondern nächste Woche wieder, sondern wir wollen trotzdem jeden Dienstag delivern und deswegen gibt es hier eine Folge für die Notfälle, die wir hier rausboxen, wo wir ein paar Filme und Serien extra geguckt haben.
So hoch ist der Anspruch an uns selbst.
Ja.
Mensch.
Ja. Und ihr habt auch hohe Ansprüche an uns, deswegen müssen wir da rankommen.
Tja, deswegen sitzen wir jetzt hier mal ganz außerhalb der Spur und nehmen eine Backup-Episode auf und haben aber trotzdem einiges auf der Uhr, ne?
Richtig. Und falls ihr diese Folge im Jahr 2031 hört, wir hatten damals so ein lustiges Punkteraten auf jeden Fall, was wir jetzt hoffentlich nochmal durchziehen.
Ja, genau.
Und wissen nicht, ob wir das immer noch machen, aber der Chronologie folgend werden wir natürlich heute trotzdem Punkteraten und werden gucken. Also entweder ignoriert das, falls es das nicht mehr gibt, oder ihr freut euch halt über ein Retro-Punkteraten.
Mhm.
Sagt er begeistert.
Naja, wer weiß, ne? Also vielleicht ziehen wir das ja noch eine ganze Weile durch.
Vielleicht ziehen wir das durch, ja. Würde mich nicht wundern bei dir, weil du kaufst ja auch alle 3 Monate tolle Sachen damit, so wie es gerade läuft.
Ich kaufe mir alle 3 Monate.
Naja, weil du führst ja gerade.
Ach so.
Bei der Supporter-Episode führst du und du führst auch bei den regulären Episoden. Insofern ist klar, wenn ich alle 3 Monate mir irgendwas Geiles aussuchen könnte, würde ich auch sagen, mach weiter mit dem Scheiß.
Und deswegen bist du jetzt davon ausgegangen, dass wir das in 10 Jahren auch noch machen und ich punktemäßig immer noch vorne liege.
Ich bin auf jeden Fall sehr motiviert.
Ach so, na immerhin.
Auch mal im 9. Jahr vielleicht zu sagen, aber das 10. Jahr, das gewinne ich.
That's the spirit.
That's the spirit, oder?
Ja.
Wer fängt an?
Ne, ich habe ja erstmal noch die Hoffnung, dass, wenn es dann mal dazu kommt, dass wir diese Folge veröffentlichen, das Ding hier nicht mehr aktuell ist.
I don't know about you guys, but COVID has been like super annoying for me.
Oh ja, stimmt.
Das wäre doch mal was.
Wir stecken mitten im Covid-Stress. Es ist, wie kann ich sagen, es ist gerade noch sehr, sehr kalt. Der Frühling steht vor der Tür, ist aber noch nicht da.
Jetzt willst du das zeitlich noch so genau einordnen.
Und wir sind, warum nicht, ja?
Naja, weil sich der Scheiß ja noch eine Weile hinziehen kann. Also leider ist das ja nicht absehbar, aber gut.
Ja, vielleicht sind 2 Wochen vorbei, weiß man nicht.
Ich glaube, das wüssten wir.
Okay.
Ja.
Da hat er mein Optimismus sofort im Keim erstickt. Das ist so ein klassischer Lied.
Ach so, ja?
Ja.
Nee, ey, bitte mit dem Optimismus weiter nach vorne. Ich meine nur, also mit aktuellen Richtlinien wird das in 2 Wochen nichts.
Ich sage, in einem Monat gibt es keinen einzigen positiven Covid-Fall mehr.
Here's the thing. I'm never wrong.
Okay.
Ja.
Dein Wort in Gottes Ohr.
Mein Wort in Gottes Ohr, richtig. Hör, was ich dir sage. Ich wette, wenn die Folge rausgeboxt wird, ist hier komplettes Wasteland und keine Ahnung. Wir gehören zu den letzten 150 Überlebenden auf der Erdkugel.
Genau.
So.
Volles Walking Dead-Szenario.
Ja,
und wir hier total optimistisch. unterwegs. Dumm. Ja. Übrigens Punkteraten, genau, und alle anderen kämpfen gerade um was zu essen.
Richtig, ja. Bei uns ist Punkteraten Priorität Nummer eins.
Ja.
So, ich bin gespannt, was du mitgebracht hast an Filmen und Serien. Ich hab ja versucht, so ein bisschen jetzt mal nicht so ganz was Chronologisches zu machen, wo ich mal ab und zu zum Beispiel James Bond gucke oder jetzt irgendwie die Batman-Reihe mal verfolge von Monat zu Monat. Deswegen dachte ich, ich bringe mal auf jeden Fall Einzelfilme, die nicht in eine bestimmte Chronologie fallen. Oder
ja,
wie hast du es gemacht?
Das ist bei mir relativ ähnlich. Es sind schon zwei Filme dabei, die so ein bisschen einen Bezug haben zu Dingen, die ich sonst auch gucke. Aber
ach so?
Ja, aber jetzt nur wirklich nur ganz am Rande. Deswegen ist jetzt keine Reihe oder ähnliches. Alles okay. Gut.
Ja. Ja, dann fang doch an mit einem von deinen Projekten.
Okay. Ja, weil wir es gerade von Endzeit hatten, bringe ich vielleicht mal den als ersten. Ein Film aus dem Jahr 2019. Ein australischer Film.
Australien?
Mhm.
Interessant.
Mit dem Titel Little Monsters. Sagt dir das was?
Ja. Schon mal gehört.
Okay. Könnte mit dem Genre zu tun haben, weil wir befinden uns hier im Horrorgenre. Es steht noch Sci-Fi und Comedy mit drauf.
Mhm.
Ja, ich glaube, primär ist es schon eine Comedy. Aber eben eine.
Wird ja langsam mit dir hier, mit dem Horrorgenre.
Ja, das ist
so langsam.
Mehr Comedy als Horror hier.
Okay.
Ja, weil es geht um Dave. Dave wird gespielt von Alexander England. Den dürften jetzt nicht allzu viele Leute kennen, wahrscheinlich. Ganze 18 Credits, aber hat so eine kleine Rolle bei Alien Covenant gespielt oder Gods of Egypt war auch dabei. Also könnte man schon mal gesehen haben. Jedenfalls spielt er hier Dave und Dave hat sich vor kurzem getrennt. Ist demzufolge ein bisschen down und ja, also Modell taugenichts, lebt halt in den Tag hinein und hat nicht wirklich was zu tun, keinen Job. Hatte vor vielen Jahren, war mal Bestandteil von einer Band und zieht das irgendwie immer noch weiter durch, aber machen grottige Rockmusik und das ist auch alles weit entfernt von erfolgreich.
Mhm.
Ja, und weil er eben irgendwie eh nichts zu tun hat und eben sonst nur den ganzen Tag sich über seine Ex ärgert, kümmert er sich so ein bisschen um seinen Neffen, Felix. Das ist ein kleiner Junge, der Sohn seiner Schwester. Und weil er eben so viel Zeit hat und weil er ihn als er ihn zum Kindergarten gebracht hat, die hübsche Kindergärtnerin gesehen hat und natürlich sofort großen Gefallen an ihr gefunden hat, entschließt er sich dazu, die Klasse von Felix mit auf ihren Schultrip zu begleiten. Die Kindergärtnerin wird gespielt von Lupita Nyong'o. Die ist hier Miss Caroline.
Jetzt weiß ich, welcher Film das ist.
Okay.
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 Ja, jetzt.
Klingt
jetzt
ja nicht begeistert.
Nee, doch. Aber jetzt kann ich ihn zuordnen. So, ich denke die ganze Zeit so, doch, Little Monsters schon mal gehört. Aber wenn du jetzt natürlich die Hauptdarstellerin nennst, dann weiß ich Bescheid. Hab den Trailer sogar gesehen.
Okay. Das würde mich mal interessieren, weil ich habe den Trailer nicht gesehen. Kommt der sehr blutig daher oder wie?
Ja,
wie sieht
schon so ein
das?
Bisschen aus wie so eine, aber halt nicht ganz ernst. Also man merkt schon, dass das so mit Augenzwinkern ist und nicht so ein bierernster Reißer, sondern dass das schon eher so eine Horror-Comedy ist. Das kommt schon rüber.
Okay. Ja, es ist so, dass dieser Schulausflug, der geht zu so einem Dorf, was neben einer Militäranlage ist, wo die irgendwelche radioaktiven Tests gemacht haben. Und da ist halt ordentlich was schiefgegangen. Das heißt, in dem Moment, wo die Kindergartenklasse in diesem Dorf ist, bricht nebenan eine Zombie-Apokalypse aus. Ne? Also auf diesem Militärgelände laufen dann plötzlich eine Menge Zombies rum, machen alles platt und machen sich natürlich auch auf den Weg nebenan, da wo sich unsere Kinder aufhalten. Jetzt ist es so, dass es in diesem Universum gibt so eine Kindershow, die Kinder alle feiern. Und der Host von dieser Show ist Teddy McGiggle. Der hat so einen Frosch als Sidekick und hat so einen grünen Anzug an und ist ein total lustiger Typ. Und der wird gespielt von Josh Gad.
Josh Gad, schon wieder.
Und der hat einen Auftritt in diesem Dorf, wo die eben hinfahren. Und wird dann natürlich auch, kommt da auch mit in Bedrängnis, weil, wie gesagt, in dem Moment, wo die Kinder dann alle auf ihn treffen, werden sie plötzlich von einer Menge Zombies umringt. Ja, so viel zur Handlung. Natürlich geht es dann drum, ne, da irgendwie zu überleben oder lebend rauszukommen. Und das ist schon recht witzig inszeniert. Also es ist eben, ne, was so dieses Horror-Ding angeht oder generell, was hier so das Gesplättere und sowas betrifft, ist das hier relativ harmlos. Aber man kann sich das echt sehr gut angucken. Es ist unterhaltsam gemacht, weil es durch halt so die Kindergärtnerin Miss Caroline versucht eben die ganze Zeit die Kinder von diesen Zombies fernzuhalten und zieht das halt als Spiel auf und muss dann zwischenzeitlich halt raus und kurz ein paar Zombies platt machen und geht dann da halt ziemlich badass ab.
Ist ja wie hier Roberto Mancini hier. Ist das Leben nicht schön? Das Szenario, ja. Der versucht hier so ein bisschen die Fassade zu wahren.
Gut, so deep ist es nun wirklich nicht.
War gerade meine erste Assoziation.
Ja. Lupita Nyong'o, der Roberto Benigni, der Zombies.
Genau, aber die Kinder bekommen also nichts mit, dass
naja, da was doch. Abgeht. Also es kommt dann schon bis an den Punkt, wo ein paar der Kinder dann Angst haben und sagen, ich will dieses Spiel nicht mehr spielen.
Okay.
Ja, aber ich will natürlich nicht aufklären oder auflösen, wie das hier ausgeht.
Mhm.
Regisseur des Ganzen, Abe Forsyth. Das ist sein drittes Feature.
Abe heißt er?
Abe.
Das ist ja ein lustiger Vorname. So wie Affe?
Nee, nicht wie Affe, sondern wie kurz für Abraham.
Ach so, Abe.
A-B-E.
A-P-E habe ich mir jetzt eingebildet. A-B-E. Ja, ja, okay. Ja. So ist natürlich ein legitimer Name.
Ja, der hat 15 Regie-Credits, hat 36 Acting-Credits, ist also eben eigentlich mehr Schauspieler.
Mhm.
Und hat auch die Hälfte seiner Credits in Kurzfilme. Deswegen, man kennt, glaube ich, auch nicht viel von ihm. Es ist halt auch überwiegend aus Australien. Er hat das hier auch geschrieben. Und das finde ich nämlich abgefahren, weil dann habe ich in seinen Credits gelesen, dass der gerade an Robocop Returns schreibt, was ein Sequel werden soll zu Robocop, aber ein direktes Sequel nach dem ersten, was quasi alles nach Teil 1 ignoriert.
Das, was Halloween auch gemacht hat, okay.
Ja. Fände ich nicht uninteressant.
Abwarten, wa?
Ja, gut, klar. Jedenfalls, er hat das eben hier auch geschrieben und die Geschichte ist auch inspiriert durch seinen Sohn Spike, so, weil er wohl am ersten Tag im Kindergarten irgendwie was erlebt hat, was diese Geschichte inspiriert hat. Keine Ahnung, was da vorgefallen ist.
Okay.
Ja, und dann ist hier der Song von Taylor Swift, Shake It Off, spielt hier eine recht große Rolle. Und ursprünglich haben die halt die Rechte nicht bekommen. Und dann hat sich Lupita Nyong'o ins Zeug gelegt. Hat dann persönlich Kontakt zu Taylor Swift aufgenommen und ihr erklärt, warum dieser Song für sie so wichtig ist in diesem Film. Und hat darüber dann die Rechte bekommen.
Mhm.
Ja. Ich glaube, mehr brauche ich nicht erzählen. Kannst du dir ungefähr vorstellen, in welche Richtung das geht?
Ja.
Okay.
Klingt ein bisschen wie Mom and Dad, was ich in unserem Podcast schon besprochen hatte. Diesen Film mit Nicolas Cage und Selma Blair.
Ja.
Was zwar eine Horror, was zwar so Horrorelemente hat, aber letztendlich unterm Strich trotzdem eine Komödie ist und Spaß machen soll.
Ja. Und ich war hier gut unterhalten. Das ist wirklich kein großer Film, ne? Also das ist jetzt auch nicht der Geheimtipp, aber den kann man sich gut angucken. Das ist jetzt nicht wirklich, wenn man da schwache Nerven hat, ist man hier auch nicht maßlos überfordert. Also ich glaube, der hat ja eine 16er Freigabe. Also ja, das ist alles überschaubar. Es sind ja eine Menge Kinder involviert, deswegen ist es, glaube ich, auch einigermaßen soft, das Ganze.
Was vielleicht für den einen oder anderen Horrorfan dann eventuell zu harmlos sein könnte, oder?
Auf jeden Fall. Deswegen, ich glaube, du musst ja auch eher, also ich bin ja auch eher als Comedy-Fan an die Sache ran, als jetzt als Horrorfan, weil sonst, klar, also kommst du hier nicht auf deine Kosten.
Ja, genau, dann wirkt es wahrscheinlich.
Ja.
Gut.
Okay, Zahlen. 6,3 auf IMDb, Metascore 59 auf Rotten Tomatoes, von der Kritik 6,8 und vom Publikum 4,3. Eine hundertprozentige Empfehlung vom Publikum.
Oui.
Auf Letterboxd ist er bei einer 3,2.
Wahrscheinlich fragen sich die Leute jetzt, was ist das IMDb und was ist das Rotten Tomatoes? Das gibt es wahrscheinlich alles gar nicht
genau.
mehr. Es gibt vielleicht maximal noch Letterboxd.
Du glaubst, ausgerechnet Letterboxd überlebt. Ja?
Letterboxd überlebt alles.
Die Kakerlake unter den Apps.
Das ist die Kakerlake unter den Apps. Die müssen überleben, weil da habe ich gerade 3000 Filme gelockt, um auf den neuesten Stand zu kommen. Also.
Ey, apropos, guck mal, dass du die Daten irgendwie so exportiert kriegst, dass du die vielleicht woanders importiert kriegst.
Gehen die pleite oder was?
Man könnte ja vorsagen, nein, nachdem du da jetzt so viel Zeit investiert hast, mach mir da eher um deine Arbeit Sorgen. Ich würde das halt mal gucken. Also, weil anderweitig hast du es ja wahrscheinlich nicht gelockt, oder?
Nee.
Ja, deswegen.
Vielleicht könnte ich so Bildschirmfoto von jeder Seite machen.
Nee,
das wäre wahrscheinlich die aufwendige Variante, oder?
Kann man, meinst du nicht, man kann da die ganzen Statistiken exportieren?
Doch, ich glaube, du kannst alles exportieren.
Ich denke auch.
Ja.
Naja.
Kein schlechter Plan. Gut, pass auf.
Wie auch immer.
Auf eine 6,5.
Ich bin bei 7.
Ja.
Nah dran.
Bei einer 7 ist er. Und ich starte, wie so oft, mit einer 0,5.
Für Little Monsters.
Okay.
Okay, aber du hast den durch Letterboxd oder so gesehen? Oder nee, du hast ja gesagt, du hast einen Trailer gesehen.
Ich habe mir den Trailer angeguckt, ja. Ich habe schon ab und zu mal, ich bekomme ja ab und zu mit, was so demnächst an Filmen rauskommt oder was ursprünglich mal ein Kino-Release hatte und dann doch irgendwie auf Blu-ray rauskommt und der war da mitunter auch dabei.
Aber ist nichts, was auf deiner Watchlist gelandet ist?
Doch.
Ja?
Das ist mitunter ein Film, den würde ich mir auch angucken, aber bis jetzt hatte ich ihn noch nicht auf meiner Watchlist. Ich schiebe ja da alles mögliche Interessante, schiebe ich ja dann auch bei Letterboxd wieder auf die Watchlist drauf neuerdings. Den habe ich irgendwie nach dem Trailer habe ich mir den nicht irgendwie raufgezogen. Ich weiß nicht warum. Aber ich würde mir das schon angucken. Eine 7 ist ja auch okay.
Ja.
Aber ich erwarte jetzt keine Horrorerfüllung.
Nee, das sowieso nicht. Und das ist jetzt auch comedymäßig kein Zombieland, ne?
Ja. Aber eventuell ein Zombieland 2, wenn er nicht auch schon 10 Punkte gekriegt hätte.
Eben.
Auch nicht.
Nein, es ist auch kein Zombieland 2.
Okay. Aber es könnte ein Zombieland 5 sein, der inzwischen wahrscheinlich raus ist, als wenn wir diese Episode hier rausboxen.
Ja, wahrscheinlich. Stimmt, es war Zombieland 5 wahrscheinlich. Ja, keine Ahnung.
Wann kam der zweite? Genau 10 Jahre nach dem ersten kam der raus, oder?
Ja.
Das heißt, wenn wir Zombieland 5 haben, dann ist das im Jahre 2040 müsste Zombieland 5 laufen, wenn wir in diesem 10-Jahres-Rhythmus bleiben.
Nee.
Doch, 2030 kommt der dritte Teil.
2030 wäre dann der
240, 250.
Ja, eben.
Ja, wir befinden uns im Jahre 2050, Ladies and Gentlemen.
Ja.
Ja, sagt er.
Solange die noch zu Lebzeiten rauskommt.
Es wäre auch mal was.
Posthum, eine Podcast-Episode rausbringen.
Eine posthume Banausen-Episode. Naja, gut. Dann kommen wir zu meinem nächsten. Und ich habe mich auch mal an der Komödie probiert.
Mhm.
Und
hast es sofort bereut.
Nicht sofort, aber die Anzeichen standen schon sehr schlecht bei dieser Komödie, weil die waren so viel, da waren so 50-50-Momente dabei. Da gab es so Sachen, die dafür sprachen und es gab so Sachen, die dagegen sprachen. Der Regisseur, fangen wir mal damit an. Jonathan Levine.
Mhm.
Jonathan Levine hat schon wirklich sehenswerte Filme inszeniert, von dem ist zum Beispiel 50-50 mit Joseph Gordon-Levitt und
war ich ein bisschen enttäuscht von.
Ich fand den durchaus sehenswert.
Ja, sehenswert, okay, aber ich hab da echt mehr erwartet.
Ja, gut. Wer ich nächstes noch sehr mochte, ist The Wackness. Den hat er auch inszeniert.
Der fehlt mir noch.
Das hast du mir schon mal gesagt, dass der dir fehlt.
Der soll aber echt gut sein.
Ja, den musst du dir als Hip-Hop-Fan definitiv angucken. Das heißt, die sind beide von Jonathan Levine inszeniert. Da dachte ich, okay, schon mal ganz gute Voraussetzung. Das Drehbuch wiederum wurde geschrieben von Katie Dippold. Und Katie Dippold hat 2016 das Drehbuch geschrieben für die Ghostbusters Mädchenversion.
Oh shit.
Da war dann wiederum so Skepsis angebracht. Kommen wir zu den beiden Hauptdarstellerinnen. Auch da sieht es ähnlich aus. In der einen Hauptrolle haben wir eine Dame, die ich auf den Tod hasse, von der ich noch keinen guten Film gesehen habe und die für mich komplett überflüssig in der Filmlandschaft ist. Amy Schumer.
Okay.
Und auf der anderen Seite haben wir eine weibliche Hauptrolle von einer Dame, die ich sehr mag und die schon in der Filmgeschichte so geniale Komödien gedreht habe und die ich immer wieder gerne auf der Leinwand sehe. Und die hat immerhin 15 Jahre Leinwandpause gehabt, nachdem sie bevor sie diesen Film gedreht hat. Und das ist Goldie Hawn.
Aha.
Was mich wiederum gereizt hat, wo ich gesagt habe, Goldie Hawn nach 15 Jahren wieder zum ersten Mal auf der Leinwand. Das gucke ich mir doch an.
Mhm.
Und der Film heißt Snatched.
Ist demzufolge relativ aktuell.
2017.
Ah, okay.
Kommt drauf an, was du jetzt aktuell ansiehst, wenn diese Folge rauskommt.
Richtig.
Für diejenigen, die sich im Jahre 2037 befinden gerade, ist es vielleicht nicht mehr ganz so aktuell. Aber für uns in diesem Moment ist es auf jeden Fall noch recht aktuell.
Ja, also aus der Sicht ist es dann schon sowas.
Ist ein Classic!
Das ist ein Classic, ja. 2017 Snatched Mädels Trip, wie er hier so schön heißt. Es geht um Emily, gespielt von Amy Schumer. Die verliert an einem Tag ihren Job in einer Boutique. Und wird auch noch am selben Tag kurz danach von ihrem Boyfriend abgeschossen. Das Problem ist, sie sollte am morgigen Tag eine 2-Personen-Reise nach Südamerika antreten mit ihrem Lover.
Mhm.
Und steht jetzt alleine da. Und das Problem ist, die Reise lässt sich auch nicht erstatten oder stornieren. Also telefoniert Emily ihr Handy rauf und runter, um eine Reisebegleitung zu finden. Das Problem ist, die haben nicht so richtig Bock und jemand, der sie irgendwie das letzte Mal in der Highschool gesehen hat, so diejenige ist auch nicht dabei, jetzt mit ihr in den Urlaub zu fliegen. Mhm. Also sie findet nicht so richtig jemanden und nimmt am Ende ihr etwas peinliche Mutter dann mit auf diese Reise.
Ach, Goldie Hawn spielt ihre Mutter.
Goldie Hawn spielt die Mutter von ihr. Aber was sie nicht wissen, Touris in der Gegend, wo sie hinfliegen, nämlich in Ecuador, außerhalb der Hotelanlage, werden auch mal gern verschleppt, um da Lösegeld rauszuschlagen. Mhm. Und so beginnt ein spektakuläres Abenteuer in Ecuador mit Mutter und Tochter.
Oh Gott.
Und in Nebenrollen haben wir unter anderem Joan Cusack, die ist hier am Start, die ich noch nie so still gesehen habe wie in dem Film, weil man hat ihr mal sie hat sich mal selber die Zunge rausgeschnitten, um, falls sie mal gefoltert wird in Südamerika, weil sie da lebt, um jetzt keine Geheimnisse preisgeben zu können oder um keine Informationen von sich geben zu können, auf die Frage, dass sie ja immer noch die Information hätte aufschreiben können, weiß sie zwar meistens keine Antwort, aber jedenfalls ist sie stumm. Also sie redet den ganzen Film über nicht.
Die Figur hat sich die Zunge rausgeschnitten.
Die Figur hat sich aus Erzählung die Zunge rausgeschnitten, damit sie nicht gefoltert werden kann.
Ach.
Das ist Joan Cusack. Dann haben wir noch an ihrer Seite ihre beste Freundin Wanda Sykes. Die erzählt zum Beispiel diese Story.
Okay.
Die spielt noch mit. Christopher Meloni haben wir noch in der Nebenrolle.
Auch immer gut.
Ja, und die machen hier mit bei dieser Geschichte. Und jetzt pass auf, jetzt, das ist jetzt wichtig. Ich finde alle Amy Schumer-Filme unlustig und scheiße. Mhm. Und das hier ist der lustigste von denen, die ich bisher gesehen habe. Aber er ist immer noch nicht gut. Das heißt, das ist immer noch ein schlechter, kein guter Film.
Ja.
Aber du hast hier tatsächlich ein paar Momente, wo ich lachen musste. Du hast zum Beispiel ein Date von ihr, wo sie sich zum ersten Mal mit so einem Typen verabredet in Ecuador, in dieser Hotelanlage. Mhm. Und sie merkt halt irgendwie, wo sie so auf Toilette geht und so, merkt sie halt so, wie sie so riecht unter der Achsel und so und fängt halt an, sich an dem Wasserhahn da so mit Seife so ein bisschen an den prekären Stellen so ein bisschen sauber zu machen. Und hat dann so das Bein angewinkelt auf dem Waschbecken und fängt halt an, sich unten so, weißt du, unten zu waschen. Mhm. Und in dem Moment fällt halt die Tür auf von dem Klo und draußen ist eine riesige Schlange vor der Herrentoilette, wo halt genau der Typ gerade, mit dem sie datet, halt so reinguckt.
Okay, klar.
Und die Tür fällt halt so langsam zu, weißt du, dass die ihn anguckt und er guckt sie an und sie guckt ihn die ganze Zeit an, während sie da die ganze Zeit so ihre Seife da zwischen ihren Beinen hat. Und das sind schon Momente, die sind schon ganz cool. Und bei der Verabschiedung ist sie halt so besoffen, dass der Typ halt sagt, your boob is hanging out. Mhm. Und sie sagt, hahaha, your boob is hanging out. Und so, du bist hilarious, so, weißt du. Und dann sagt er, no really, your boob is hanging out. Und dann guckt sie so und ihre Titte hängt halt wirklich so aus dem Kleid raus. Lee lacht sich durch, das ist voll sein Humor.
Nee, du lachst doch auch, wenn du das erzählst.
Also das sind halt Momente, die sind ganz witzig. Und mein Highlight ist definitiv der Bruder von ihr, der nämlich zurückbleibt bei dieser Reise. Mhm. Der wird gespielt von Ike Barinholtz.
Okay.
Und Ike Barinholtz bietet sich halt dem FBI und diesen Typen, die halt versuchen zu ermitteln und die da rauszuholen aus diesem Krisengebiet, bietet er sich halt an als Spezialist, weil als er gefragt wird, ob er denn Spanisch spricht, sagt er nein, aber er spricht Klingonisch und Dothraki.
Geile Skills, ey.
Und als er sagt, er spricht Klingonisch und Dothraki, gibt er dann auch so zum Besten, was er denn kann und redet halt so ein Wirrwarr und fängt dann an so und der Typ, der FBI-Typ, sagt, er schafft mir diesen Typen hier raus. Und der geht dann diesem FBI-Typen übelst auf den Sack, indem er halt immer will, dass die da nachhaken und dass sie was machen. Und er ist aber keine Hilfe. So. Er ist halt ein kompletter, zurückgebliebener Idiot.
Der spielt halt wirklich immer solche Spasten. Ne? Das ist so geil, ey.
Ja, der spielt meistens so eine Spasten, ja, genau.
Ja.
Obwohl er bei...
Aber macht er gut.
Also, genau, macht er gut. Bei Bombshell haben wir ja meine Ernstrolle gesehen. Das stimmt, ist ja eines der wenigen Male, wo er nochmal seriös auftritt. Ja. Also du hast im Gegensatz zu anderen Amy Schumer-Filmen, hast du hier zwei, drei witzige Momente. Aber trotzdem ist der Film im Großen und Ganzen eine ziemliche Gurke und ist nicht wirklich gut. Also auch wegen dieser witzigen Momente ist das einer der besten Filme, die ich von ihr gesehen habe. Mhm. Aber trotzdem kein guter Film. Der ist trotzdem scheiße. Also was heißt scheiße? Der ist, da sind schon mehr Rohrkrepierer drin als wirklich lustige Momente. Das ist schon alles sehr viel Klischee.
Okay.
Hat ein Budget von 42 Millionen gehabt und hat ein Boxoffice von 61 Millionen gemacht.
Na, immerhin.
Das kann ich an der Stelle noch erwähnen. Snatched, Mädels Trip.
Wie lange geht er denn?
90 Minuten.
Ah, das klingt auszuhalten.
Auszuhalten ist es. Vielleicht ist das ein Film, der dir wieder gefallen würde. Bei mir war es so Medium, aber verglichen zu den Ein-Punkte-Filmen, die ich sonst irgendwie schon mal Filmen geben würde, ist das hier wahrscheinlich noch das Forrest Gump unter den Amy Schumer, unter der Amy Schumer Filmografie.
Ja, klingt so. Okay.
Ich nenne mal die Zahlen, okay, die sind alles andere als rosig.
Mhm.
IMDb 4,5, hat einen Metascore von 45, Rotten Tomatoes bei einer 5,1 von 10 und bei einer 2,5 von 5 von der Audience und Letterboxd ist hier bei einer glorreichen 2,1.
Okay.
Für Snatched.
Ja, es klingt dann aber doch sehr ähnlich wie du. Also scheinen ja alle nicht besonders begeistert zu sein von diesem cineastischen Meisterwerk.
Nee, begeistert ist hier niemand. Also jemand, der sagt, das ist hier seine Lieblingskomödie, der gehört auf den Scheiterhaufen.
Okay. Ja gut, ich bin trotzdem optimistisch und sag, du bist bei 4 gelandet.
Ja, Digga, da machst du wieder eine Punktlandung.
Echt?
Ja.
Geil.
4 ist vollkommen richtig. Also das ist... eine Nullerrunde für dich. Nicht schlecht.
Sehr
nicht
schön.
Schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Da trifft er hier ins Schwarze, hätte ich nicht gedacht.
Okay.
Ja, 4 für Snatched, also nicht der Rede wert, aber...
Amy Schumer hat es echt nicht leicht bei dir, ne?
Nee, Mann, ich hasse die, die ist so überflüssig.
Ja, wobei bin ich tendenziell bei dir, ne? Ich feiere die auch nicht. Also habe auch noch nicht viel von der gesehen, generell nicht viel von ihr. Und das, was ich kenne, fand ich auch eher unlustig.
Ja, das ist immer so, okay, wir haben es verstanden. Du reitest halt darauf um und bist total selbstironisch, weil du halt nicht die Schlankeste und weil du nicht das Supermodel bist. Ist doch okay. So,
das
wir haben es verstanden.
Ja, eben, aber das gab es halt alles schon mal lustiger, finde ich.
Melissa McCarthy macht das auch. Ja,
ja.
Ja. Nee, irgendwie finde ich die untalentiert. Aber hier sind schon 2-3 Momente, wo sie halt wirklich lustig ist. Also... gerade das, was ich dir gesagt habe, wo ihre Titte halt so raushängt, so denkst du auch so, okay. So, das hast du definitiv so in einem Film auch noch nicht gesehen. Wie sie so besoffen vor ihm steht und du siehst halt die eine Brust so aus dem Kleid hängen, so. Your boob is hanging out. Schon ein bisschen witzig.
Tja, manche Kleider sind auch echt tricky.
Ja. Das passiert beim wilden Tanzen.
Ja.
Naja. Da gab es doch die, da gab es noch die Stelle bei Dave Chappelle, wo er dieses Mädchen, die so ganz komisch anfängt, in seinem Auto zu tanzen und sich so bewegen.
Ja.
Und er dann so, was machst du da so? Und dann schmeißt er die doch raus aus dem Auto und sie fängt doch dann nach draußen so auf der Straße an, so komisch sich zu bewegen und zu tanzen. So ein weißes Mädchen. Und dann gibt es so einen Schnitt und dann hat er halt so ein schwarzes Mädchen eingeladen auf dem Beifahrersitz und die fängt doch dann voll an abzugehen. Und sie so, yeah, that's my shit, that's how you dance und so. Und dann zeigt er doch so eine geschnittene Szene, wo ihr so beim Tanzen und beim Shaken so die Brust rausfliegt, also so rausrutscht.
Ja.
Und dann ist so ein Freeze-Frame und dann zeigen sie den Blick von Dave Chappelle, wie er sie gerade anguckt in dem Moment so und wie er so diese Brust anstarrt, so mit so einem großen Augen so hin und her. Und dann ist so ein Freeze-Frame, wo du sagst so, and now look how I look, so, weißt du, hin und her. Also guck mal meinen Blick an. Ey, und das ist so lustig, wie er halt feststellt, dass gerade ihre Brust da rausgeflogen ist und dann den Blick von Dave Chappelle in diesem Moment bei dieser geschnittenen Szene, das ist super witzig, das fiel mir gerade ein.
War das aus der Dave Chappelle Show?
Das war gleich die erste Folge von der Dave Chappelle Show,
okay.
Das weiß ich noch. Das war die allererste Folge.
Ja, das ist auch eine Weile her, Mann.
Ja, muss ich auch mal wieder gucken.
Ja. Charlie Murphy, ey.
Charlie Murphy. Gibt's auf Netflix alle.
Ach echt?
Alle Episoden, ja.
Okay.
Die könnt ihr euch reinziehen, die Dave Chappelle Show ist definitiv zu empfehlen. Da ist einiges Witziges dabei.
Guter Mann, ey.
Ja, Mann.
Rich, Bitch!
Politisch nicht ganz korrekt, aber genau, unsere Kragen weiter.
Ja. So, ich habe mir dann mal einen harmlosen Sonntagnachmittagsfilm angeguckt.
Noch so einer?
Yep. Wobei, ich glaube, der ist nochmal eine Ecke harmloser als deiner eben.
Mhm.
Ja. Ebenfalls ein australischer Film. Trägt im Original den Titel Top End Wedding. Auf Deutsch Hochzeit Down Under. Wieder mal ein sensationeller Titel. Weil Top End deswegen, weil so wird die Region im Norden, also die nördlichste Region im Norden Australiens bezeichnet.
Okay.
Und da spielen halt 3/4 des Films und deswegen Top End Wedding.
Von wann ist der Film?
2019.
Mhm.
Damals, weißt schon.
Das waren noch Zeiten im Jahr 2019, ja. Die Covid-Ära vor 20 Jahren.
Ja. So, es geht um ein Pärchen, Lauren und Ned. Die sind verlobt. Die lieben sich und wollen heiraten und leben in Australien, wie gesagt, und wollen dann zu ihren Eltern fahren, weil er die noch nicht kennt.
Mhm.
Erstmal die Eltern kennenlernen und dann fahren sie dahin und stellen fest, die Mutter ist weg. Die hat sich mit ihrem Mann gestritten und ist abgezogen. Und der Vater ist total aufgelöst zurückgeblieben und ja, bemitleidet sich so ein bisschen selbst, hört dann immer wieder, wenn es ihm schlecht geht, den gleichen Song und verzieht sich im Schrank dabei und ist eher so ein Häufchen Elend, kann also nicht wirklich viel helfen dabei. Mhm. Also müssen Lauren und Ned zusammen losziehen, um die Mutter zu finden, damit sie die rechtzeitig finden, damit die Hochzeit stattfinden kann. Das ist die Prämisse des Films. Und dabei, ne, ziehen die dann halt durch den Norden Australiens, da durchs Outback und fragen sich so durch, weil die Mutter ist natürlich auch nicht erreichbar, ne, beziehungsweise geht halt nicht ans Telefon und will nicht gefunden werden. Und dann tängeln die hinter der her.
Fällt und da so ein bisschen unter Road Movie?
Ja, also ist eine Rom-Com.
Mhm.
Und klar kannst du da noch sagen, es hat so ein bisschen Road-Movie-Elemente, weil die halt eben schon eine Weile unterwegs sind.
Aber nicht den ganzen Film über. Also es geht nicht den ganzen Film über um diese Fahrt dahin.
Nein.
Okay.
Nein, also die wird dann natürlich irgendwann gefunden und so weiter und so fort. Also das ist jetzt nicht, das ist eher so die Prämisse, dass es halt die zu finden gilt.
Okay.
Ja. Aber du hast ja auch noch so ein bisschen Vorgeschichte, ne? Die etablieren halt kurz, wo Lauren arbeitet und wie das mit Ned ist und so weiter. Lauren wird gespielt von Miranda Tapsell. Die ist selber Aboriginal Australian.
Mhm.
Und das spielt bei diesem Film eine große Rolle. Weil sie sich hier auch wirklich, die hat das auch geschrieben, mitgeschrieben, so basiert auf einem Konzept von ihr. Und da haben noch eine Menge andere Leute mitgeschrieben, aber es ist halt für sie als Schauspielerin auch so das erste Mal, dass sie da eben in anderen Gewerken mitwirkt und ist eben insofern wichtig, weil es hier schon auch nach allem, was ich jetzt nachgelesen habe, eben eine sehr wichtige Geschichte für die Aboriginal-Gemeinde in Australien ist. Und deswegen ist das auch so ein bisschen tricky hier mit den Punkten, weil ich kann mir vorstellen, dass wenn du da halt diesen persönlichen Bezug zu hast,
kannst du wahrscheinlich mehr
mit anfangen. Sehr viel mehr mit diesem Film anfangen, weil das sind natürlich alles Dinge, die mir völlig flöten gehen.
Mhm.
Aber da haben sie sich wohl ziemlich ins Zeug gelegt hier mit, dass hier eben eine Aboriginal australische Frau sich irgendwo auch selbst findet bei diesem Trip durch die Gemeinden mit den anderen Aboriginal Leuten, wo sie halt davor durch ihr Leben in der Stadt so ein bisschen entwurzelt wurde. Und so, weißt du, so ein bisschen back to the roots, sie sieht, wo sie herkommt und was das kulturell, was damit dranhängt und
verstehe.
Da haben sie sich eben über diese geografische Reise durchs Land, nimmt sie halt kulturell überall was mit und darüber erzählen die eben auch diese Familienbande und ja, also deswegen Roadtrip ist echt nicht von der Hand zu weisen hier. Das spielt hier schon definitiv mit rein, weil sie dann eben auch an diesen Stationen halt überall so ein bisschen was mitnehmen, ne?
Mhm.
Und insofern ist das schon, glaube ich, für jemanden, der mit dieser Sorte Film besonders viel anfangen kann und dann eben auch diesen Bezug hat. Im Idealfall bist du Australier und hast einen Bezug zu Aborigines.
Mhm.
Dann kannst du mit dem Film wahrscheinlich am meisten anfangen. Und ich habe mir da auch so, also gerade zum Beispiel auf Letterboxd hast du so ein paar Leute, die diesen Film kommentieren, die halt völlig ausflippen und sagen, hey, das ist, noch nie gab es einen Film, der für meine Gemeinde irgendwie erzählt wurde und ich bin da so, mir ist da voll das Herz aufgegangen und so, ne, weil das voll meine Geschichte ist und.
Okay.
Weil das natürlich, da hast du in den USA wahrscheinlich auch vergleichbare Pendants, aber das ist natürlich eine Völkergruppe, die jetzt wirklich nicht oft erzählt wird in Filmen.
Ja, ist richtig.
Und gerade wenn es um diese Entwurzelung geht, ne, weil die ja ähnlich wie jetzt Indianer in den USA halt einfach hart überrannt wurden und völlig drauf geschissen wurde, ob die jetzt da kulturell verwurzelt sind oder nicht, ist das wahrscheinlich dann eben, wenn du da einen persönlichen Bezug hast, nochmal echt ein sehr viel krasserer Film. So war es für mich halt eine recht seichte Rom-Com, die schon ein gutes Pacing hat, aber das ist für mich halt jetzt wirklich wieder diese Sorte Film, ja, kannst du machen, kannst aber auch völlig lassen, weil ich bin hier natürlich filmisch überhaupt nicht neu auf die Welt gekommen. Das ist schon alles recht Schema F.
Mhm.
Verstehst du, ne? Also
ja, schade.
Ja, natürlich, aber eben, man merkt schon, dass dieser Film schon auch da mit viel Liebe zum Detail gemacht wurde, aber eben halt für eine Zielgruppe, damit du den im vollen Umfang schätzen kannst, die dann schon relativ klein ist und zu der ich natürlich nicht gehöre.
Aber es gibt ja auch Filme, also die so ein bisschen Aborigines behandeln, die aber trotzdem funktionieren, auch für jemanden, der da nicht so involviert ist. Ich weiß nicht, ob du Long Walk Home zum Beispiel kennst?
Ich glaube nicht.
Das ist ein Film, da geht es auch um diese Völkergruppe und der ist sehr schön. Den mochte ich, als ich den gesehen habe, aber ist auch schon eine ganze Weile her.
Also ich muss sagen, was die hier musikalisch eingebaut haben, weil die haben hier eben auch, was die Komponisten angeht, im Score haben die hier auch mit Leuten zusammengearbeitet, die eben aus dieser Gemeinde kommen und da eben entsprechend Background beisteuern können. Und das ist hier musikalisch eben auch stark eingeflossen. Und das ist trotzdem was, was mir jetzt als Typ, der in Deutschland lebt und damit nichts zu tun hat, das ist trotzdem krass, wenn die da halt, ich meine, das ist ja landschaftlich allein schon auch echt eine krasse Nummer, ne? So Australien. Und dann guckt die da eben über in die Weite und singt dieses Lied, was auch oft wiederkehrt. So.
Das hinterlässt schon Wirkung, ja.
Das, natürlich hat das eine Wirkung. Mhm. Das sind schon so kleinere Gänsehautmomente, aber eben es ist trotzdem halt, ich habe natürlich keine Chance, den dann in der Gänze zu fühlen, so klar. Mhm. Aber eben, ich kann da schon erkennen, dass die hier ein bisschen was anders gemacht haben, weil eben der Inhalt und der Bezug zu Aborigines einfach wirklich was ist, was ich in der Form echt super selten, wenn überhaupt, gesehen habe.
Okay.
Regie Wayne Blair, auch nur australische Credits, 20 Stück davon. Deswegen, ich kannte sonst nichts davon. Ja, ist ein kleiner Film. Hat aber fast 3,7 Millionen eingespielt. Ich denke, das ist für so einen australischen Film in der Größenordnung nicht schlecht.
Geht schlechter.
Ja, denke ich auch.
Wie bist du dann auf den Film gekommen?
Du wirst lachen, der lief im Fernsehen.
Der lief im Fernsehen?
Ja.
Auf Deutsch?
Ja, aber, das finde ich ja bei den Öffentlich-Rechtlichen mittlerweile ziemlich geil, kannst halt einfach switchen auf Englisch.
Okay, cool.
Ja, und das war so ein Ding, ich habe dann geguckt, ob der auf Englisch switchbar ist, so, weil ich am Anfang so ein paar Bilder interessant fand. Dann ging das und dann bin ich tatsächlich hängen geblieben.
Ach so.
Hab das dann in der Mitte so ein bisschen bereut. Weil er eben dann, ja, wie gesagt, ich wurde halt zu keinem Zeitpunkt groß überrascht bei dem Film. Ein paar Charaktere sind echt nett. So, ach so, übrigens, Ned wird gespielt von, wenn wir schon bei Ned sind, Ned wird gespielt von Willem Lee. Den kennt man aus Bohemian Rhapsody, wo er Brian May gespielt hat.
Ah, okay.
Ja.
Das ist der einzige Namhafte, den man da vielleicht kennen könnte.
Ja, genau. Wobei doch, ich glaube, den, der ihren Vater spielt, den hat man auch schon ein paar Mal gesehen. Aber eben, es sind halt wirklich alles Australier jetzt, bis auf eben Willem Lee. Mhm. Das war aber auch Absicht, da einen zu nehmen, eben der nicht aus Australien kommt, dass ihr Freund quasi so ein Outsider ist. Der ist eben Brite. Ja, also eben, das kann man problemlos gucken. Ich kann mir vorstellen, dass ich punktemäßig dem Film nicht gerecht werde, aber es ist halt auch einfach nicht so wahnsinnig meins. 6,3 gibt es von den IMDb-Usern für Top End Wedding. Auf Rotten Tomatoes sieht das gar nicht so schlecht aus. 6,9 von der Kritik, was 89% Empfehlung entspricht. Und 3,9 vom Publikum. Auf Letterboxd ist er bei einer 3,3.
3,3 bei Letterboxd, okay. Uiuiuiui. Na gut. Ich rat mal ins Blaue und versuche mal eine 5,5. Aber
warum ins Blaue kam nicht durch, naja, wie ich den finde? Oder also was so meine Meinung zu dem Film ist?
Ins Blaue ist halt ein bisschen schwierig, weil du meintest, dass der Film ganz nett ist, aber trotzdem irgendwie an dir vorbeigegangen ist, weil dir halt die Hintergründe fehlen. Deswegen gehe ich nicht davon aus, dass das jetzt irgendwie, weil eine 6 ist für mich so sehenswert aufwärts. Und alles, was nicht sehenswert ist, so wie du ihn zum Beispiel dargestellt hast, wo du gesagt hast, naja, musste nicht sein am Ende.
Ja, aber guck mal, es sind ja meine subjektiven Punkte, weil wenn ich sag, ich kann mir gut vorstellen, dass wenn du eben die optimalen Voraussetzungen mitbringst für diesen Film, dass dir dann da echt viel geboten wird.
Ja.
Ich räume aber halt ein, dass mir das flöten geht und deswegen ist ja meine subjektive Bewertung, sage ich ja, die ist natürlich wahrscheinlich unter dem, was die Masse dafür gibt.
Richtig, weil du kannst ja nicht die Punkte geben anhand der Perspektive, wie ein anderer vielleicht
eben diesen Film so sehen, sondern ich vergebe meine subjektiven Punkte, wie ich den gefunden habe. Und da war halt eben am Ende so dieses Ding von, ja, mein Gott, ey, also das hätte ich mir irgendwie auch schenken können. Aber ich habe es ja trotzdem gemacht. Aber das war natürlich das Ding, weil ich halt nicht anfange, also ich breche halt nicht ab. Ne? So, ich habe mich halt dann irgendwann entschieden, den Film zu gucken und dann ziehe ich es halt durch.
Ach so, schlimm gleich?
Nein, nicht so schlimm. Aber es war dann am Ende eben so, dass ich halt dachte, ja gut, hätte ich auch lassen können. So, und so fällt dann halt auch meine Kritik aus. Das ist so ein Ding, so, ja, mein Gott, kann man machen, kann man aber auch lassen. Und deswegen ist wirklich, es ist natürlich, ihr erkennt, habe ich ja gesagt, das ist jetzt keine Gurke.
Mhm.
Ich sag nur, weil meine Punkte klingen dann wahrscheinlich nicht besonders geil und ich will einräumen, dass den andere Leute viel besser finden, weil ihnen da halt was geboten wird, was mir einfach entgeht.
Das habe ich ehrlich gesagt schon mit einkalkuliert.
Ach so, okay.
Vielleicht die Durchschnittspunkte, also auch deine genannten Punkte werden wahrscheinlich höher liegen als das, was du gibst, aber na gut, dann gehe ich jetzt noch einen halben Punkt runter und sage, du bist bei einer 5.
Das ist richtig.
5 ist richtig?
So, dann hat das ja doch noch geklappt.
Okay, na gut, hast du nochmal hier.
Ja, siehst du, soll mal einer sagen, ich gebe keine Tipps.
Na gut, okay, stimmt. Ich gebe zu, ich wäre bei einer 5,5. Aber ich habe das schon so gedacht.
Ach so, du warst im Vorfeld eh schon bei einer 5,5.
Ja, 5,5.
Ja, dann war es ja von vornherein nicht so verkehrt.
Nee, verkehrt war es nicht, aber ich gehe natürlich von deiner Perspektive aus und war schon der Meinung so.
Ist es ja auch, ausschließlich.
Deswegen sage ich ja, normaler, andere Zuschauer würden hier wahrscheinlich 6,5 bis 7 Punkte geben im Durchschnitt und dich habe ich jetzt 1,5 bis 2 Punkte drunter gesehen.
Ja, das kommt ja hin.
Cool. Okay.
Alright.
Top End Wedding. Das ist ein guter Übergang, denn eine Hochzeit spielt in meinem nächsten Film auch eine große Rolle.
Ach, guck mal.
Und nicht nur das, sondern sie kommt sogar im Titel vor.
Jetzt aber?
Ja.
Auch Wedding.
Auch Wedding. Und zwar Destination Wedding heißt der Film. Und ist ein Jahr vorher entstanden, im Jahr 2018. Und Regisseur und Drehbuchautor des Ganzen war Victor Levin. Auch interessant, weil mein voriger Regisseur von Snatched heißt Jonathan Levine. Und jetzt haben wir Victor Levin, der fast genauso geschrieben wird, bis auf den letzten Buchstaben. Und das ist der Drehbuchautor gewesen von 5 to 7, ein Film mit Anton Yelchin. Ich weiß nicht, ob der dir was sagt. Den habe ich so ein bisschen auf meiner Watchliste, auch schon seit einiger Zeit, habe ihn aber auch noch nicht gesehen.
Ja.
Und es geht um Frank und Lindsay. Frank wird gespielt von Keanu Reeves. Lindsay wird gespielt von Winona Ryder.
Ach.
Und Lindsays Ex heiratet. Und sie will mit dem Besuch auf seiner Hochzeit, weil sie auch eingeladen ist, so ein bisschen für einen Abschluss sorgen nach all den Jahren, wo die nicht mehr zusammen sind. Das heißt, sie ist immer noch nicht ganz über ihn hinweg. Und deswegen pilgert sie zu dieser Hochzeit.
Das ist immer so ein Ding. Würdest du deine Ex-Freundin zu deiner Hochzeit einladen?
Es kommt darauf an, was für eine Bindung ich mit ihr hatte. Wenn das eine Person war, mit der ich wirklich viele Jahre verbracht habe, finde ich es auch irgendwie unanständig, sie nicht einzuladen, weil die hat dich ja schon den ganzen Weg deines Lebens begleitet.
Ja, aber der Weg ist ja offenbar vorbei, weil du ja jetzt eine andere heiratest.
Es kommt wahrscheinlich darauf an, wie du zu ihr stehst. Wenn du
ja, der Zweifel zu ihr hast. Klar, wenn du jetzt noch mit ihr befreundet bist und so weiter, richtig, ist es was anderes.
Aber ja, wenn du jetzt gar nichts, ja, wenn du jetzt
das
gar
Ding ist, das wird ja, mir geht es ja darum, weil das in diesem Film hier erzählt wird und das, ich finde, in Hollywood-Produktionen passiert das öfter mal, dass eben erzählt wird, ich bin auf die Hochzeit meines Ex, von meinem Ex eingeladen.
Ja.
Wo ich mir denke, wer macht denn sowas, Alter? Also
Hollywood.
Ja, wirklich. Also ich kenne schon auch Leute, die einen sehr guten Draht zu ihrer Ex-Freundin haben und so und das alles freundschaftlich und easy peasy ist. Aber es ist eher die Seltenheit. Und ich finde, dann ist es auch nochmal, kommt es schon drauf an, wie lange das her ist, dass man denjenigen dann auch zu der Hochzeit einlädt, Alter. Weil das ist ja schon, also ich meine, das ist doch ein Minenfeld, Alter. Das kann man doch so easy umgehen, indem man die Person nicht einlädt.
Ja, aber es gibt halt auch so Gegenbeispiele. Zum Beispiel unser Kumpel Chris, den du ja auch kennst.
Ja.
Der seine Ex-Freundin, mit der er irgendwie 3 Jahre zusammen war, hat einen seiner besten Freunde geheiratet.
Alter.
Und er war der Trauzeuge von ihr.
Ja gut, das ist dann schon wieder das Extrem in die andere Richtung.
Das ist auf jeden Fall schon krass, oder?
Ja.
Und die sind immer noch super befreundet, alle zusammen so. Also
ja gut.
Finde ich auch auf jeden Fall einen krassen Move.
Ja, aber eben, es kommt natürlich stark drauf an, wie dramatisch ist das auseinandergegangen, wie lange ging das und. Aber es wird halt so oft erzählt in Filmen und ich finde es jedes Mal so ein bisschen, denke ich mir so, okay, wirklich? Also
naja, mag sein. Ich bin sowieso sehr radikal, was so Beziehungen angeht und will da auch, will das Ganze nicht auch aufwärmen oder irgendwie eine Freundschaft da entwickeln lassen, weil ich denke auch so, das Kapitel ist halt zu Ende und fertig.
Ja, irgendwie schon, ne?
Ja, ich bin da eher radikal unterwegs. Was mich auch das eine oder andere Mal natürlich, was mir so ein paar Sachen verbaut hat, indem ich natürlich sehr dickköpfig war und gesagt habe, nee, jetzt brauchst du auch nicht mehr ankommen, obwohl da vielleicht eine gute Beziehung noch hätte daraus entstehen können.
Also, ach.
Da bin ich natürlich auch wieder sehr, manchmal bin ich auch zu radikal, wenn du es mal so ausdrücken willst.
So.
Ja. Was die Leute nicht alles erfahren in 15 Jahren, wenn wir diesen Podcast hier rausboxen.
Ja, ne?
über unsere Vergangenheit.
So, aber jetzt stell mal vor, also wenn die Leute das hören, bist du verheiratet, deine zwei Ex-Freundinnen waren Trauzeugen.
Ja, wahrscheinlich, ja, genau.
Oh je.
Ja, zurück zu der Hochzeit. Lindsay habe ich jetzt gesagt, Frank wiederum ist entfernt verwandt mit dem Bräutigam. Und der wurde von seiner Mutter genötigt, wenigstens stellvertretend für die ganze Familie, weil sie nämlich nicht kann und nicht lange Reisen auf sich nehmen kann, doch bitte stellvertretend zu dieser Hochzeit zu gehen und dem Bräutigam zu gratulieren. Denn das Ganze findet statt in Frankreich.
Und Frank ist Keanu Reeves.
Genau, Frank ist Keanu Reeves.
Okay.
Und Keanu Reeves und Lindsay kennen sich nicht wirklich vorher.
Ach, deswegen Destination Wedding jetzt, okay.
Richtig. Kennen sich nicht vorher, lernen sich aber kennen beim Check-in am Flughafen. Indem die beiden so ein bisschen kurz ins Gespräch kommen. In dem Moment, wo Keanu Reeves aber dann so zwei Schritte nach vorne macht, hält Winona Ryder, aka Lindsay, ihn auf und sagt so, hast du einen Schatten? Glaubst du, ich merke nicht gerade, dass du versuchst vorzudrängeln und irgendwie die Line irgendwie abzuschneiden und gerade irgendwie zwei Schritte vorgelaufen bist, nur weil wir hier zwei, drei Worte gewechselt haben? Und deswegen sind die beiden schon sofort so leicht im Wortgefecht und können sich nicht besonders gut leiden auf den ersten Blick.
Das wurde bei Larry David ja mal sehr konkret benannt, dieser Move.
Ach so?
Ja. Chat and cut. Weil du gibst vor,
freundlich
so, du bist das, laber, zack, stehst du vor mir in der Schlange.
Ja, genau, stimmt.
Naja.
Am Anfang heißt es so, ja, schönes Kleid und so hin und her.
Es gibt bei Kirby Enthusiasm eine ganze Folge drüber.
Und da regt sie sich halt natürlich tierisch drüber auf und findet das natürlich gar nicht geil und er zählt da zurück, was für eine Hexe sie ist und wie kann es anders kommen? Die beiden sitzen dann zusammen auf dieser langen Rückbank ganz hinten im Flugzeug, wo es halt eine lange Bank gibt. Da sitzen die beiden dann nebeneinander.
Was ist das für ein Flugzeug?
Ja, ist ein kleines Flugzeug. Halt. Ach so. Ist ein sehr kleines Flugzeug und hinten hast du halt so wie im Bus.
Eine durchgehende Bank.
So eine durchgehende Bank, wo die beiden dann ausgerechnet nebeneinander sitzen und keiner will natürlich tauschen.
Okay.
Auf die Frage von ihm und dann sitzen die zwangsläufig nebeneinander bei diesem langen Flug nach Frankreich.
Mhm.
Und das wird nicht das letzte Mal sein, dass sie nebeneinander sitzen, denn die sind so ein bisschen Fremdkörper auf dieser Hochzeit, als sie da ankommen. Und die sitzen eigentlich immer für sich. Und das ist eigentlich so ein bisschen komisch an diesem Film und das macht ihn so ein bisschen artifiziell, weil die interagieren eigentlich nur untereinander. Das heißt, die haben kaum was mit dem Bräutigam zu tun, mit der Braut. Alle Personen, die auf dieser Hochzeit irgendwie rumlaufen oder die denen irgendwie begegnen, sind alles nur irgendwie Staffage oder irgendwie Randfiguren, die nicht irgendwie direkt mit denen irgendwie sich unterhalten oder reden, sondern es geht eigentlich nur, wir begleiten den Film über nur Frank und Lindsay, wie die untereinander über andere lästern und ihre bissigen Dialoge von sich geben.
Okay.
Ja.
Und das hat aber einen Grund.
Das ist halt der Kniff von diesem Film. Das ist halt so. Also wir sollen uns halt wirklich nur auf die beiden konzentrieren. Deswegen sind die anderen alle Statisten, die kaum irgendwie einen Dialog in diesem Film haben, abgesehen von den beiden auch.
Okay, aber also, worum geht's denn jetzt unterm Strich?
Es geht darum, dass wir hier zwei Personen haben, die sich nicht leiden können, aber im Laufe des Films vielleicht doch den einen oder anderen positiven Gedanken an dem anderen irgendwie finden können.
Ja, aber okay, also kann ich mir das so vorstellen wie Before Sunrise oder sowas?
Das ist oder? Ein sehr hohes Vorbild auf jeden Fall, die du hier nennst.
Ja, nein, weil also jetzt rein, was den Fokus der Erzählweise angeht.
Ja, ja. Den Fokus von Erzählweise kannst du den durchaus als Beispiel nennen, weil wir begleiten wirklich nur die beiden und es geht um diese Wortgefechte, die manchmal auch ein bisschen sehr nach Drehbuch riechen, weil die sind schon sehr ausgefeilt von den Dialogen, die sich so gegenseitig an den Kopf schmeißen. Weißt du, das wirkt halt so ein bisschen wie, okay, das klingt schon nach Drehbuch so schlagfertig, wie gerade beide sind.
Und da sind wir wieder beim Unterschied, ne? Weil das, was ich eben angesprochen habe, da klingt so, als wäre es improvisiert und es ist Zeile für Zeile Drehbuch.
Ja, hier ist der Unterschied.
Ja,
aber es ist trotzdem recht unterhaltsam. Also es ist trotzdem ganz nett, den beiden zuzugucken. Also es gibt die eine oder andere Stelle, da schießen die übers Ziel hinaus. Da wird es dann auf einmal so zu screwballig, so wie so eine Screwball-Komödie.
Okay.
Wo denen zum Beispiel bei so einem Spaziergang so ein Berglöwe auf einmal gegenübersteht. So. Und die dann trotzdem so in ihre bissigen Dialoge verfallen. So.
Okay.
Das finde ich halt schon ein bisschen seltsam, wo ich mir denke, okay, diesen Berglöwen hätte es jetzt nicht gebraucht, aber es gibt schon den einen oder anderen ganz niedlichen Moment zwischen den beiden. Und dadurch, dass die beide so eine muffeligen Charaktere sind, weil er hat seine Eigenheiten so, dass er eigentlich keinen Bock hat auf irgendwelche Frauen.
Ja.
Und sie ist halt auch geschädigt, so beziehungsgeschädigt. Und er macht halt auch immer so komische Geräusche, indem er sich so ins Ohr fasst und dann immer so und dann so seine Atemwege so durchzieht. Und dann so immer dieses, weißt du so, und das ist halt so seine Angewohnheit. Sie wiederum haucht irgendwelche Pflanzen an, wenn sie früh morgens aufsteht.
Okay.
Weil sie der Meinung ist, okay, so ein bisschen menschliches Leben einer Pflanze einzuhauchen, jeden Morgen.
Ja, das ist nachgewiesen, das hilft den Pflanzen beim Wachstum und allem. Ja.
Ist sogar nachgewiesen.
Ja, ja.
Hauchst du auch deine Pflanzen an?
Nee, aber ich kenne Leute, die deswegen echt viel mit ihren Pflanzen sprechen.
Okay.
Ja.
Du gehörst auch nicht dazu.
Ich habe ja kaum Pflanzen.
Habe ich hier nicht irgendwas gesehen hier irgendwo mal?
Ja, Basilikum. Aber
hauchst du das Basilikum an jeden Morgen? Hallo?
Nee.
Hast du dem Basilikum Namen gegeben?
So weit sind wir noch nicht. Nee.
Das ist Peter.
Ja, genau.
Hallo Peter.
Hallo.
Ja. Ja. Und wir begleiten praktisch diese beiden Personen, wie die sich im Laufe des Films eventuell näher kommen können. Aber am Anfang natürlich überhaupt nicht leiden können.
Okay.
Das ist Destination Wedding.
Und Schwerpunkt Drama?
Nee, das ist schon so Komödie, Liebesfilm.
Okay.
Aber auch nicht so, also es ist natürlich ein bisschen Drama drin, aber es ist schon eher leichterer Stoff. Das ist jetzt nicht, also der Dramaanteil ist schon zu, kann man ignorieren.
Ja, du klingst nicht wirklich begeistert.
Ja, das ist so ein Medium. Aber es ist nett, auf jeden Fall, das kann man gucken.
Okay.
Die beiden, Keanu Reeves und Winona Ryder, haben ja eine Geschichte. Die sind seit den 80ern befreundet.
Mhm.
Und was ich ganz interessant fand, laut Winona Ryder in einem Interview zu diesem Film, wurden die beiden in Dracula verheiratet. Weil nämlich die Hochzeitsszene in Dracula, wo Keanu Reeves ja Winona Ryder heiratet,
ja,
die wurde durchgeführt von einem orthodoxen Priester.
Ach komm.
Ja, der original natürlich auch wirklich orthodoxer Priester ist.
Ach.
Und es gibt Leute, die sagen, wenn ein Priester, egal ob vor einer Kamera oder hinter einer Kamera,
klar,
natürlich in diesem Moment eine Heiratszeremonie mit dir durchführt,
ja,
dann bist du offiziell eigentlich auch verheiratet. Insofern hat Winona Ryder einfach mal in einem Interview rausgehauen, ja, eigentlich ist sie ja immer noch mit Keanu Reeves verheiratet. Da hat sich nie was dran geändert. Das finde ich auch ganz lustig.
Ja, ist witzig, okay.
Ja, und das Ganze wurde gefilmt in 10 Tagen. Also ist jetzt nicht der Riesenfilm, Destination Wedding, aber ist ein ganz netter Sonntag-Nachmittag-Film, was du jetzt auch gerade gesagt hast, den man sich so an einem verregneten Sommertag mal angucken kann.
Okay. Ja, hau mal Punkte raus.
Mach ich. IMDb 6,0. Hat Metascore von 46. Rotten Tomatoes 5,3, Audience 3,3, Letterboxd auch hier wieder ein bisschen kritisch unterwegs mit 2,7.
Mhm. Ja, ich glaube, du bist bei 6.
Ja, das ist richtig. Eine 6 ist richtig. Man kann sich das angucken, ist aber jetzt ist jetzt nicht der Film, wo man sich grämen müsste, wenn man ihn jetzt verpasst hat.
Okay.
Ja. Dann kam das ja auch rüber.
Das kam definitiv rüber. Mein nächster Film ist aus den 90ern.
90s, meine auch.
Okay, dann passt das ja auch schon wieder gut. Jetzt mal gucken.
Geile Übergänge, ja.
Ja, meiner spielt im Militär. Mal gucken.
Im Militär, okay. Ja. Meiner spielt im Wilden Westen, also.
Na gut.
Da sind wir ein bisschen weit von entfernt. Aber ja, es wird geschossen wahrscheinlich bei dir.
Es wird mitunter auch geschossen. Meiner spielt aber tatsächlich auch in den 90ern. Also dieser ist von 1996 und trägt den schlichten Titel Sergeant Bilko.
Ah.
Auf Deutsch immer Ärger mit Sergeant Bilko. Mal wieder ein schöner deutscher Titel. Okay. Regisseur Jonathan Lynn. Der hat immerhin My Cousin Vinny inszeniert. Oscar-prämierter Film.
Ja.
Und ich meine, Nonnen auf der Flucht ist jetzt kein Highlight, aber ich muss gestehen, ich war amüsiert.
Nonnen auf der Flucht ist auf meiner aktuellen Badeliste drauf.
Also, ach so, echt? Witzig.
Der wird in diesem Jahr noch folgen.
Den kennst du noch gar nicht?
Doch, doch, ich habe den schon
gesehen. Ach so, okay.
Das ist ein Rewatch.
Ja.
Aber,
ja. Ja, weil so John Cleese ist halt schon,
oder? John Cleese spielt
nee, nicht war,
das ist Michael Palin.
Ach genau, Michael Palin war dabei.
Und Robbie Coltrane hier.
Ja.
In Harry Potter.
Das stimmt. Ja, aber eben. Also,
ja, der ist witzig, glaube ich.
Fand den nett.
Ja, ich guck noch, wie er funktioniert, aber ich bin gespannt. Ich gucke den demnächst.
Jedenfalls, dieser Regisseur war dafür verantwortlich.
Mhm.
Geschrieben hat das Ned Hyken. Der ist, glaube ich, nur als Autor gelistet, weil der hat die Fernsehserie geschrieben, wo diese Figur Sergeant Bilko kreiert wurde. Weil es gab in den 50ern gab es eine Serie. Und zwar The Phil Silvers Show hieß die.
Mhm.
55 kam die das erste Mal. Und dann gab es in einer Episode, Toast of the Town hieß die, da wurde die Figur von Sergeant Bilko das erste Mal dargestellt. Von Phil Silvers eben. Und weil Ned Hyken damals diese Serie geschrieben hatte, ist er hier als Autor mitgelistet. Der andere Autor ist Andy Brackman. Der hat Monk verfasst.
Okay.
was jetzt wiederum auch nicht so eine schlechte Referenz ist.
Nee.
Und das ist der erste Film und ich glaube auch immer noch der einzige, oder? Wo man Steve Martin und Dan Aykroyd zusammen auf der Leinwand sieht.
Kannst du recht haben.
Ja, weil Steve Martin spielt hier titelgebenden Master Sergeant Ernest G. Bilko.
Einer der wenigen Filme mit Steve Martin, die ich nie gesehen habe.
Den kennst du auch nicht?
Nee, den kenne ich nicht. Ich habe tatsächlich sehr viele Filme von ihm gesehen, aber der fehlt mir noch.
Der fehlte mir nämlich auch und deswegen dachte ich, geil, Steve Martin ist tendenziell eigentlich immer lustig.
Mhm.
Kann man sich mal angucken. Und dann dachte ich, wenn Dan Aykroyd noch mitspielt, ist das auch nicht verkehrt. Ja, und es geht eben, wie gesagt, um diesen Sergeant Bilko. Der ist auf einer Armeebasis zuständig für den Fahrzeugpool. Also der muss die ganzen Fahrzeuge, die das Militär braucht, warten, reparieren, also sein Team.
Mhm.
Und der überwacht das Ganze. Jetzt ist es aber so, dass Sergeant Bilko legendär dafür ist, dass in seiner Abteilung nichts so läuft, wie es vorgeschrieben ist, weil er ist ein Spieler vor dem Herrn. Er wettet um alles und jeden und ist halt tendenziell, organisiert er die ganze Zeit irgendwelche Events, wo man Geld gewinnen oder verlieren kann. Das muss natürlich alles entsprechend heimlich ablaufen, damit sein Vorgesetzter, Colonel John T. Hall, gespielt von Dan Aykroyd, das nicht mitbekommt.
Okay.
Ja, das heißt, der hat da so seinen eigenen Hangar auf dieser Armeebasis, wo die eben alle Fahrzeuge drin haben und wo die dann ihre Sachen machen. Da haben die dann natürlich auch so ein Casino und alles Mögliche, was sie dann auf Knopfdruck mehr oder weniger verschwinden lassen können. Die haben da ganz einstudierte Abläufe. Das heißt, wenn dann der Chef angefahren kommt, dann spielt der Typ, der den Radiosender auf der Armeebasis betreibt, ein bestimmtes Lied und dann weiß Sergeant Bilko und seine Truppe, wissen dann, der Chef kommt an, wir müssen alles wieder auf normaler herrichten.
Hm, so.
Und ansonsten weiß aber so gut wie jeder auf dieser Basis, was da abgeht, weil eben auch alle da mitwetten und Geld einsetzen und bei irgendwelchen Wettbewerben mitmachen.
Mhm.
Nur eben die Chefetage kriegt das nicht mit. Und jetzt ist es so, dass sie da eine Handlung drum gestrickt haben, dass es in der Vergangenheit von Sergeant Bilko er hatte mal einen Widersacher, weil er natürlich schon in seinen früheren Jahren die Nummer mit dem Spielen immer betrieben hat und dann gab es mal einen Boxkampf, den er manipulieren wollte. Das ging tierisch schief, weil irgendwie am Ende beide Kämpfer der Meinung waren, sie hätten Geld dafür bekommen, dass sie sich hinlegen und das so ein total ätzender Boxkampf war, weil im Endeffekt niemand zugeschlagen hat. Und dran gekommen für die Nummer, weil das natürlich aufgeflogen ist, ist aber damals sein damaliger Chef.
Okay.
Und der Major Colin Thorne taucht dann natürlich wieder auf, weil der eigentlich nur zur Kontrolle auf dieser Basis ist und dann aber den Namen Bilko hört und sofort weiß, alles klar, das ist der gleiche Typ. Und er fortan alles dran setzt, weil er damals strafversetzt irgendwo in die Arktis wurde, setzt er jetzt natürlich alles dran, Bilko wieder dran zu kriegen, damit der endlich mal strafversetzt wird. Das ist also die Handlung.
Ah ja.
Und da spielt dann natürlich auch eine Frau eine Rolle, weil die Freundin von Bilko, die er jetzt irgendwie schon dreimal vorm Altar hat stehen lassen und die auch langsam die Schnauze voll hat, so, die wird gespielt von Glenn Hadley. Die kennen wir schon aus Dirty Rotten Scoundrels.
Mhm.
Und dann haben wir hier in sehr jungen Jahren Pamela Adlon und Chris Rock.
Ach, Pamela Adlon ist aus Californication.
Ja, und produziert mittlerweile auch viele Serien und ist sehr umtriebig. Und Chris Rock dürften die meisten kennen. Witzigerweise hat Dave Chappelle für die Rolle getestet.
Ach,
ja,
sehr witzig. Da war ja kompletter Nobody noch in dem Jahr.
Ja, und Chris Rock ja auch. Also ich meine, Mitte der 90er ging da noch nicht so viel.
Stimmt, ja.
Viel Stand-up halt, aber im Film definitiv noch nicht so viel. Ja, und Michael Keaton hat die Rolle von Bilko abgelehnt. Dann haben Robin Williams und Billy Crystal sich beide für die Rolle interessiert.
Mhm.
Albert Brooks hat es auch abgelehnt. Und schlussendlich sind sie bei Steve Martin gelandet.
Aber insgesamt...
I haven't seen... acting like that in a very long time. And I was very moved.
Kann man das so sagen?
Nee. Also, dazu bin ich ja noch
ganz
nicht.
Ganz ohne Ironie.
Dazu bin ich ja noch nicht gekommen, wie ich das finde, weil erstmal noch zur restlichen Besetzung. Warte mal, nee, ich glaube, ich habe alle Namen erwähnt. Ja, also wie gesagt, diese Figur von dem Sergeant Bilko, die war halt vor 41 Jahre davor, war die mal ein Thema.
Mhm.
Und dann haben sie sich eben so lange danach entschieden, da mal so einen Spin-off-Film zu machen. Und das war auch nicht erfolgreich. Also weder was die Kritik angeht, noch finanziell. Der hat 39 Millionen gekostet, hat knappe 38 eingespielt. Also das ging wirklich nicht auf. Und ich kann es verstehen, weil, boah, ist sehr überflüssig, Alter.
Richtig, ja.
Ja, das ist echt schade. Also zum einen, es geht schon mal damit los, dass die Figur halt maßlos drüber ist. Weißt du, der kommt da mit allem durch und es ist so offensichtlich, was er für einen Scheiß betreibt, und aber alle sind blind um ihn rum so, und dann ist er aber noch so drüber in dem, was er da macht, und die Handlung ist so absurd und auch so vorhersehbar. So, ich meine, in dem Moment, wo er von dem Typ erzählt, den er damals quasi abgefickt hat, ist klar, dass der wieder auftauchen wird. Und wie die Nummer dann ausgeht, kann man sich dann ja auch vorstellen beim Film aus der Zeit. Also, dass hier keine große Läuterung stattfindet oder irgendwas, das erwartet man natürlich auch nicht, weil es ist hier genremäßig ausschließlich Comedy. Aber es ist nicht lustig. Es ist echt schade, Alter. Es ist wirklich nicht lustig. Ich kann hier vereinzelt Punkte geben dafür, dass eben Steve Martin und Dan Aykroyd anwesend sind und man die dann doch irgendwie gerne sieht. Aber ich habe die ganze Zeit beim Film, beim Schauen gedacht, so, Alter, jetzt, das muss doch irgendwann mal lustig werden. Ey, es gibt's so nicht.
So schlimm gleich, ja?
Ja, es ist wirklich, wirklich dünn. Und ich kann, also vergeb hier wirklich so ein paar Nostalgiepunkte für Steve Martin und sein Schaffen, weil man den halt auch wirklich schon in echt genialen Rollen gesehen hat. Und hier ist der so drüber, ey, das ist echt krass.
Traurig. Aber ich, also unter uns gesagt, ich habe mir natürlich schon gedacht, dass jetzt diesen Film zu verpassen, Sergeant Bilko, ist jetzt, glaube ich, nicht das Schlimmste in der Filmografie von Dan Aykroyd und Steve Martin, sondern haben jetzt gedacht, dass ich nicht allzu viel verpasst habe, jetzt diesen Film da als Lücke drin zu haben. Aber
weil du schon auch gedacht hast, wenn der groß wäre, hätte man es mitbekommen.
Man hätte es mitbekommen, das Plakat und so, das wirkt schon alles nicht so, als wäre das jetzt so ein Must-See-Film aus dieser Filmografie von den beiden großen Komödianten. Deswegen, also ich habe eh nicht viel erwartet jetzt, dass da jetzt von dir jetzt so ein 10-Punkte-Ding auf einmal um die Ecke kommt. Das hätte mich sehr überrascht.
Ja, ich war echt enttäuscht.
Okay.
Find's schade, aber ich, also...
Hast du als Trüffelschwein funktioniert, vielleicht klemme ich mir das Ganze.
Ja, also den, weiß ich nicht, brauchst du echt, der ist sowas von harmlos und überflüssig und...
Wahrscheinlich kein 1001 Movies you need to see before you die.
Nope.
Und wir sind in diesen 20 Jahren natürlich dem Tod jetzt ein Stück näher gekommen, wo diese Episode jetzt hier rausgeboxt wird. Vielleicht habe ich ja die 100% schon voll in der Zeit, kann auch sein.
Ja, am Ende... steht was, was ich ganz lustig fand.
Mhm.
The filmmakers gratefully acknowledge the total lack of cooperation from the United States Army.
Ach so, die wollten nicht mithelfen.
Die hatten da offenbar keinen Bock, aber die Armee kommt ja auch nicht, also mal so wirklich nicht gut weg bei der Nummer, weil die halt auch einfach alles Vollidioten sind, weißt du? Die einfach nicht mitbekommen, was der Bilko da treibt und so. Und
da legt die Armee natürlich Wert drauf, dass da alles im guten Licht dargestellt wird.
Ja. Ja, und auch das Geld, was sie da verprassen und so, was im Endeffekt Kohle von der Army ist und so, das ist alles, die kommt da nicht gut weg, und deswegen hatten die da offensichtlich keinen Bock. Im Inhalt hat es wahrscheinlich nur bedingt was zu tun gehabt, aber ja, ich sag mal so in Zahlen, 5,9 von den IMDb-Usern, das finde ich, ist noch versöhnlich. Metascore liegt bei 47. Auf Rotten Tomatoes gibt es von der Kritik 4,7. Und vom Publikum 3,2. Letterboxd ist da, glaube ich, schon realistischer mit 2,5. Aber da sind ja tendenziell auch so ein bisschen die härteren Kritiker unterwegs, ne?
Ja, das stimmt. Bei Letterboxd.
Es polarisiert schneller mal.
Aber ist auch so, keine Ahnung. Also irgendwie ist Letterboxd in letzter Zeit auch mal so irgendwie näher an der realen Empfindung dran, wenn ich mir so einen Film angeguckt habe. Dann denke ich so, ja, okay, das ist nun mal ein Scheißfilm so.
Ja. Ja, und der hier ist wirklich, wirklich dünn. Ich konnte mir das natürlich trotzdem, der hat durch seine Länge, der geht eine Stunde, 33 Minuten, und das Pacing ist auch okay, weil es passiert natürlich die ganze Zeit was.
Mhm.
Insofern konnte ich mir das schon problemlos angucken, hab nicht hart gelitten, aber ich dachte halt schon hinterher echt so, oh Mann, wie schade, ey.
Perlen vor die Säule.
Ja, ist dünn.
Ja, dachte es hier.
What the fuck?
Ja, genau das. Wobei, das habe ich mir währenddessen schon ein paar Mal gedacht.
Okay, das habe ich mir auch gedacht.
Der eine Typ, ne, da ist natürlich in seiner Truppe ist auch einer, der ist übertrieben fett und natürlich weit entfernt von dem, was man physisch als Soldat so bringen müsste.
Den hat man, glaube ich, auch in jedem Armeefilm oder bei jeder Armeebasis, ja, wo irgendwie
muss einer sowas gezeigt wird, fetter sein.
Einer ist übergewichtig.
Ja. Und der ist aber natürlich noch total stark. So, und dann machen die andauernd oder hin und wieder so Tauziehen gegen so ein Pferd.
Mhm.
Und dann müssen die Leute halt entweder aufs Pferd oder auf ihn setzen.
Okay.
Solche Sachen sind da. Also,
da musst du aber selber ein bisschen grinsen.
Ja, weil es eben Banane ist. So.
Aber ein bisschen lustig. Ein bisschen lustig ist es schon.
Ja, nee.
Du sagst die ganze Zeit hier mit diesem Grinsen im Gesicht, erzählst du die Szene und sagst dann, nee, ist nicht lustig. Ja, was denn du? Das wirkt aber ein bisschen lustig.
Ja gut, dann findest du es lustig. Ich war wirklich enttäuscht nach dem Film. Ich fand es echt schade, dass der nicht wirklich lustig war.
MTV Award Best Scene with a Horse.
Ja, da wäre er vielleicht dabei gewesen.
Vielleicht.
Ja, wer weiß.
Ja gut, dann sage ich trotzdem eine 4.
Das ist goldrichtig, mein Lieber.
Goldrichtig, ja, okay.
Kannst du mal sehen. Aber echt schade, Mann.
Ja, Mann. So ist das manchmal mit den großen Helden der Jugend.
Ja.
Die haben später nicht nur geile Sachen gebracht. Also das ist ja schon, so kann man ja schon sagen, so, dass so die Glanzzeit von Steve Martin ist ja schon in den 80ern gewesen. Also so alles, was so nach 80er ist, gibt es halt vereinzelt noch ein paar Highlights, sowas wie zum Beispiel Dirty Rotten Scoundrels, hast du ja genannt, zwei hinreißend verdorbene Schurken.
Das war ja noch in den 80ern.
Ist das noch in den 80ern?
Ja, ja, ja.
Ach so, okay, krass, dann nehme ich es zurück.
Der ist noch in den 80ern, aber Vater der Braut war ja zum Beispiel für mich echt ein Highlight.
Ja, okay.
Alter, den fand ich sehr lustig.
Naja, aber verglichen so mit Reichtum ist keine Schande und Solo für zwei und diese ganzen Klassiker aus den 80ern, Drei Amigos und so.
Naja, also
das ist schon noch weit entfernt davon, finde ich.
Ja, okay, wobei.
Da ist halt so ein bisschen in diese harmlose Richtung gekommen.
Ja, aber da gibt's schon sensationelle Situationskomiker.
Mhm.
Also wie er neben hier bei dem Typ, der die Hochzeit organisiert, wie sie da sitzen, um irgendwelche Kuchen und so einen Scheiß auszusuchen. Und der Typ spricht halt mit einem Akzent, dass er nur die ganze Zeit fragend in die Gegend guckt, weil er ihn als Einziger aber nicht versteht.
Die hey, hey, yo, hey, yo, oh, hey.
So einer.
Ja, Mann, die anderen nicken dann immer total fröhlich und wissentlich und so. Und er immer so, hä? Fand ich sehr geil. Ja, also der hat schon... Ja, aber ich weiß, was du meinst, bin ich voll bei dir, das wird tendenziell schlechter bei ihm.
Ja, ein bisschen. Na gut.
Tja, jetzt du wieder.
Jetzt ich wieder. Gut, ich habe es versprochen, auch mein Film kommt aus den 90ern, nämlich aus dem Jahre 1995 und ich habe euch einen Film aus dem Western-Genre versprochen und der heißt Schneller als der Tod. Der hat einen englischen Titel, den finde ich um einiges cooler, der heißt The Quick and the Dead, was eventuell mehr Sinn macht als Schneller als der Tod. Denn da werden wir noch auf der Handlungsschiene, werden wir nämlich darauf eingehen und dann macht der Titel The Quick and the Dead wesentlich mehr Sinn. Und Regisseur des Ganzen war Sam Raimi, der Regisseur von Evil Dead und auch von der Spider-Man-Trilogie mit Tobey Maguire, durchaus ein Begriff. Und Autor war Simon Moore, der hat unter anderem das Drehbuch geschrieben für Traffic.
Okay.
Auch nicht gerade ein No-Name.
Vor allem Oscar-prämiert.
Oscar-prämiert. Und die haben sich
hat er den Oscar?
Ob er den Oscar gekriegt hat?
Naja, also Traffic hat ziemlich sicher
aber nicht
Oscar fürs beste Drehbuch bekommen.
Bist du sicher?
Die haben doch besten Film und bestes Drehbuch bekommen.
Also bester Film hat Traffic nicht gewonnen.
Nicht?
Nee. Der war nominiert,
ja, aber
der hat nicht den besten Film gekriegt.
Aber der Traffic hat doch Oscars bekommen, oder nicht?
Nicht als Drehbuch.
Okay.
Das hätte ich mir, glaube ich, notiert.
Ich guck mal nach.
Guck mal nach. Und es geht in den Wilden Westen. Und wir sehen eine Revolverheldin in dem Fall, gespielt von Sharon Stone.
Oh.
Die reitet ins Städtchen Redemption ein, passenderweise, und verfolgt gewisse Pläne, schnelles Geld zu machen. Denn in diesem Städtchen Redemption hat der Bürgermeister und Tyrann und Meisterschütze John Harrod grandios, gespielt nämlich von Gene Hackman. Und wenn Gene Hackman hier den bösen Sheriff, Bürgermeister oder sonst was mit einem Cowboyhut in einem Western spielt, dann ist das für mich schon ein richtig geiles Ding, weil wir wissen ja, erbarmungslos war ja auch Gene Hackman der Gegenpart und so. Da hat der Film schon einiges richtig gemacht. Und der hat einen Duellierwettbewerb ins Leben gerufen, aus dem der Sieger am Ende mit $100,000 hervorgeht.
In welchem Jahr spielt das?
In welchem Jahr der Film spielt?
Ja.
Weiß ich nicht. Irgendwann im 19. Jahrhundert.
Entschuldige, manchmal ist ja, gibt's ja da Referenzen hin, bezüglich Krieg ist so und so lange vorbei oder?
Nee, keine Ahnung.
Okay.
Keine Ahnung. Once upon a time in the Wild West. Hey, drücken wir es mal so aus.
Ja, aber manchmal ist ja, wie gesagt, spielt es ja eine Rolle, ob es da noch Sklaven gibt oder nicht.
Nee, Sklaven gibt es da nicht. Also ich habe keine Sklaven da gesehen. Ich weiß nicht. Mhm. Und was wir dann auch noch erfahren in Rückblenden, ist, dass unsere Heldin mit dem Bürgermeister noch eine ganz andere Rechnung privater Natur offen hat. Denn der Sheriff hat in jungen Jahren ihren Vater auf dem Gewissen. So viel verrate ich an der Stelle noch. Gespielt von Gary Sinise übrigens in Rückblenden.
Okay.
Und jetzt geht es darum, dass man diesen Film, dass es praktisch, dass wir diesen Duellierwettbewerb in diesem Film halt betrachten, was ich schon ganz lustig fand, weil aus der Warte habe ich eigentlich noch nie in Western gesehen, dass du praktisch so ein Battle hast, wo halt die Besten am Ende dann stehen bleiben und um diese Endprämie dann kämpfen.
Wie so ein Turnierfilm?
Genau.
Im Wilden Westen.
Quasi wie so ein Kung-Fu-Turnier, genau.
Voll dabei geil, Alter.
Dabei ist ein junger Revolverheld, der gleichzeitig auch der Sohn von John Harrod ist. Der wird gespielt von Leonardo DiCaprio. Noch in ganz klein.
Okay.
Einer von den Jungs ist Russell Crowe. Der mit, das ist sein erster US-Film, der mit Ketten angekettet in das ehemalige Priester und will eigentlich den Revolver nicht mehr in die Hand nehmen.
Alter, was ist so rückwirkend für ein Line-Up?
Ja, ist vom Feinsten. Da wird John Harrod, zwingt ihn dann dazu, mit den angelegten Ketten praktisch noch an diesem Duellierwettbewerb mitzumachen. Tobin Bell ist einer von den Duellisten. Mhm. Keith David spielt mit, den kennen wir aus Community.
Ja.
Lance Henriksen ist dabei, den kennt man auch. Und Mark Boone Jr., den kenne ich aus Sons of Anarchy und aus Last Man on Earth.
Ja.
Und Gary Sinise habe ich ja schon genannt, der ist in Rückblenden auch zu sehen. Also es ist ein gutes Line-Up. Was man an der Stelle natürlich erwähnen muss, also es geht wahrscheinlich hervor, wir haben hier einen Popcorn-Western. Du hast natürlich ernstzunehmende Western in der Filmgeschichte, sowas wie High Noon oder Spiel mir das Lied vom Tod, die halt wirklich ernst zu nehmen sind, und dann hast du so eine Sachen wie Young Guns oder hier zum Beispiel die Neuauflage von Die glorreichen Sieben, wo hier Chris Pratt mitgespielt hat, genau. Und die ganze Truppe. Das sind so diese Popcorn-Western, wie ich sie nenne.
Ja.
Und hier haben wir klassischen Popcorn-Western. Weil erstens mal...
Finde ich ja manchmal ganz geil.
Ja, ist ja auch manchmal ganz geil, aber man muss sich das vor Augen halten. Das heißt, wenn du hier jetzt so einen Western-Fan hast, so den Vater von einem Kumpel, der zum Beispiel ein riesiger Western-Fan ist, wenn du den mit so einem Popcorn-Western zum Beispiel konfrontierst, dann sagt er, was ist denn das für ein Scheiß?
Ja, klar.
Weil der orientiert sich natürlich an diesen ganzen Klassikern, an den großen Western, und wenn du dann so mit Schneller als der Tod kommst, den haut er dir wieder um die Ecke, die Blu-ray.
Weil der zu sehr in diese Popcorn-Richtung geht.
Der ist zu sehr in diese Popcorn-Richtung. Erstmal, Sharon Stone ist viel zu hübsch. Weil die ist in den 90ern natürlich eine Granate gewesen.
Ja.
Und sie hier als dieser Western-Held, als diese schnelle, nie duschende Person zu zeigen, ist so ein Ding. Sie sieht halt immer noch aus wie ein Topmodel, was du nicht von der Bettkante stoßen würdest.
Mhm.
Und in Deadwood zum Beispiel, da hast du Calamity Jane auch, die gezeigt wird, auch ein großer Western-Held. Ne?
Ja.
Und die war versoffen, die hat gestunken, und die Schauspielerin hat das halt so dargestellt, als wenn die versoffen ist und stinkt. So, die ist halt,
ja, klar.
Die hätte halt keine anfassen wollen, aber trotzdem war es die schnellste im Westen, so, weißt du? Und Sharon Stone wiederum so als diese Western-Heldin zu besetzen, ist so, die trägt doch, trägt die zum Beispiel auch so eine Lara Croft-Sonnenbrille, so eine achteckige Sonnenbrille, wo ich auch denke,
Und das ist ein Tick zu clean alles, oder?
Das ist alles ein bisschen zu viel. Also warum muss ich jetzt eine Sonnenbrille tragen im Wilden Westen? Ich weiß nicht, ob es damals schon Sonnenbrillen gab, aber wenn dir das in dem Moment schon auffällt und denkst so, okay, warum sieht sie jetzt aus wie Lara Croft, dann ist das schon ein bisschen seltsam.
Mhm.
Weißt du? Also es ist schon teilweise ein bisschen zu popcornig für meinen Geschmack.
Ja, kann ich verstehen.
Aber man kann sich den angucken. Und vor allen Dingen kam bei der Recherche über den Film kam raus, was für ein Standing Sharon Stone in den 90ern hatte. Denn sie hat eine Liste gekriegt von Regisseuren, die hier in Frage kommen, und durfte sich von denen welche aussuchen.
Wie geil ist das denn?
Und okay. Die Produktionsfirma hat gesagt, pass auf, welcher von den Regisseuren wäre für dich interessant? Und sie hat einen einzigen Namen zurückgeschickt, nämlich Sam Raimi.
Okay.
Das ist der einzige Name, den sie auf den Zettel geschrieben hat, zurückgeschickt. Und Leonardo DiCaprio, für den hat sich auch höchstpersönlich eingesetzt und hat aus ihrer eigenen Tasche seine Gage bezahlt.
Okay.
Ansonsten hätten die den nicht gebucht, sondern sie hat gesagt, okay, sie will den unbedingt haben als Sohn von Gene Hackman und hat dann auch eigenhändig ihn bezahlt. Fand ich auch krass.
Da kannst du mal sehen, ne, was so Filme wie Basic Instinct und so, was die ausgelöst haben.
Ja, die waren Superstar. Die hat ja innerhalb von Schlag auf Schlag hat ja einen großen Film mitgespielt. Total Recall war sie ja dabei und Basic Instinct und hat ja großen Film mitgespielt. Also.
Last Action Hero, den du.
Und Last Action Hero.
Auch mal gebracht hast, vor vielen, vielen Jahren.
Das ist auch ein geiles Ding. Ja, Mann. Vor vielen Jahren. Ey, wo er in diese Polizeiwache reinläuft und die kommen alle raus. Weißt du, Robert Patrick in seinem Terminator in der Polizeiuniform und Sharon Stone im Basic Instinct Kleid und so. Das kommt schon geil. Und er guckt halt so, weißt du, mit großen Augen und denkt so, Alter, was ist hier los? So. Ist schon ein geiler Moment bei Last Action Hero. Aber wir driften ab.
Sag mal, diese Popcorn-Western, wie stehen die denn bei dir im Kurs, so punktemäßig, also generell?
Grundsätzlich okay. Aber hier haben wir
Die sind halt nicht wie andere Western bei dir 10 Punkte kriegen. Also ist kein erbarmungslos natürlich.
Nee.
Aber wenn jetzt so ein Remake von, oder auch das Original von den glorreichen 7, wo landet so ein Film bei dir?
Also das Original von den glorreichen 7 zähle ich nicht unter den Popcorn-Western, sondern das ist für mich schon ernst zu nehmen. Ne?
Genau, es ist Remake.
Aber nimm mal das Remake zum Beispiel. Ich hatte schon trotzdem Spaß so mit Denzel Washington und Chris Pratt und der ganzen Truppe. Also ich kann mir die gut angucken, aber das ist halt so ein bisschen die weichgespülte Variante.
Voll, von ja, klar.
Aber ich bin da nicht abgeneigt. Ich mag das und ich bin auch großer Western-Fan. Aber ich finde nicht, dass man hierbei schneller als der Tod bei The Quick and the Dead jetzt zu viel erwarten soll. Das ist schon alles recht harmlos.
Nee, aber mich würde es persönlich interessieren, deswegen so mal im Vergleich. Wenn du jetzt sagst, so ein Klassiker wie Die glorreichen 7 ist von mir aus ein 10-Punkte-Film, dann wäre die Popcorn-Variante so bei 8 oder wie?
Das hängt jetzt davon ab, wie gut ich den Film fand.
Ja, jetzt in dem konkreten Fall zum Beispiel.
Das kann ein 5-Punkte-Film sein, es kann aber auch ein 8-Punkte-Film
sein. Nee, jetzt in dem konkreten Fall Die glorreichen 7.
Bei Die glorreichen 7, die Popcorn-Variante,
meine ich doch.
Die landen bei mir immer noch bei 7,5, 8.
Das war die Frage.
Ja, okay, alles klar, jetzt habe ich es verstanden. Nee, ich kann damit gut leben und kann die gut weggucken.
Ja, eben.
Schneller als der Tod kommt nicht so an die Klasse von diesen wirklich guten Popcorn-Western ran, ist aber gut guckbar. Und durch diesen Handlungsstrang mit diesem Wettbewerb praktisch, wo die dann jeden Tag immer so ein Duell stattfindet, wo einer halt überlebt oder...
Gibt's auch mal Action quasi.
Gibt's halt Action und du hast halt so ein bisschen diese Turniervariante, so wie in so einem Ip Man-Film, aber nur jetzt im Western-Szenario. Das fand ich schon ganz, ganz cool.
Mhm.
Aber insgesamt ist das schon ein bisschen harmlos hier alles. Also ist jetzt nicht der geilste Western der Welt.
Okay.
Was ich ganz interessant fand, aber die Duellisten wurden alle trainiert in Sachen Waffenhandhabung und so. Und wer war der schnellste und talentierteste von denen? Tatsächlich Gene Hackman.
Echt?
Er war der älteste von denen und der konnte mit dem Revolver umgehen und hat da gedreht und geschossen.
Geil.
Da hat der Trainer von denen, der die trainiert hat für diese Duellszenen, der Waffenexperte, der hat gesagt, Gene Hackman ist mit Abstand der talentierteste. Dem hast du in 5 Minuten was erzählt und der konnte mit Waffen umgehen wie kein anderer.
Geil.
Der war da richtig schnell. Also der hat Russell Crowe und die ganzen jüngeren Kollegen hat dann in die Tasche gesteckt.
Guter Mann.
Ja. War ein Flop im Kino, hat ein Budget geschätzt, 32 Millionen gehabt, hat 18,5 Box-Office gemacht.
Mhm.
Also war jetzt nicht so der Mega-Hit, aber...
Aber ist natürlich auch nicht günstig, ne?
Nee, günstig ist es nicht. Aber lustig besetzt auf jeden Fall auch so in kleinen Rollen, so Leute, die man halt kennt. Da taucht halt Lance Henriksen auf als irgendwie... Und alle haben halt so ihre Eigenheiten, weißt du? Der eine ist halt so ein Typ, der halt beim Kartenspielen bescheißt, der ist halt eher elegant gekleidet, so beim Duellieren.
Klar, ja.
Und Mark Boone Jr., der eher so der massige Typ ist, der spielt natürlich so ein... Der rennt dann so mit seinen Häftlingsklamotten rum, als er damals aus dem Knast weggerannt ist, die halt schon komplett dreckig und versüfft sind. Der ist halt eher so der Typ, den du nicht anfassen willst. So. Also hast du natürlich auch so verschiedene Typen. Keith David halt so als. Deswegen sage ich ja, diese Sklaverei, weil Keith David spielt halt so einen schwarzen Gentleman, der auch sehr schnell ist am Revolver.
Okay.
Also von Sklaverei und von so den dunklen Seiten des Wilden Westens wird hier wenig gezeigt.
Okay.
Ja.
Ja, ich glaube, ich verstehe die Richtung.
Zahlen?
Ja, ich kann mal ganz kurz zwischenwerfen. Ich habe das recherchiert hier, was den Autoren Simon Moore angeht. Ne?
Erzähl mal. Simon Moore heißt er.
Ja. Ja, weil der hat den Credit für Traffic wohl nur, das heißt nur, aber er hat eine Miniseries namens Traffic geschrieben.
Mhm.
Das war eine Channel 4-Serie, UK.
Ja, ich erinnere mich.
6 Episoden. Darauf basiert der Film Traffic.
Ach, und bei dem Film selber war ja nicht der Autor.
Richtig. Weil der Film hat einen Oscar gewonnen fürs beste Drehbuch, aber der ging halt an Stephen Gaggen, weil der hat halt das Drehbuch zu Traffic geschrieben.
Ah.
Simon Moore hat den Credit nur, weil er die Miniseries geschrieben hat, auf der das basiert.
Okay, interessant. Weil wenn ich mir einen Namen rausschreibe, sei es Autor oder Regisseur, dann gucke ich meistens, ob der Preise kassiert hat. Und da steht ja meistens gleich oben, ob der einen Oscar gekriegt hat. Das schreibe ich meistens dazu, deswegen habe ich das gewundert.
Aber der Witz ist, es steht sogar bei seinem Credit von Traffic, von dem Film von 2000 steht daneben Miniseries Traffic.
Okay.
So, ja. Aber also Traffic hat tatsächlich 4 Oscars gewonnen.
Aber nicht als bester Film, oder?
Nee, war nominiert als bester Film.
Genau.
Hat, klar, Benicio del Toro,
richtig,
Oscar in der Supporting Role.
Drehbuch,
beste Regie, Steven Soderbergh, hat den Oscar gewonnen als bester Regisseur.
Okay.
Und bester Schnitt.
Ach, bester Schnitt hat ja auch Traffic bekommen. 4 Oscars.
Aber schon krass, ne? Beste Regie und beste Nebenrolle und bestes Drehbuch und nicht bester Film. Ey, das ist mal abgefahren.
Ja, das ist krass.
Aber ja, ich meine, das war dieses Jahr, ne? 2001.
Hast du nachgeschlagen, wer in dem Jahr den Oscar gekriegt hat?
Ja, das müsste ja dann Gladiator gewesen sein, wenn das 2001 war.
Kann hinkommen. Haben wir eine gute Brücke zu Russell Crowe gesponnen.
Ja.
Nachdem ich hier über seinen ersten US-Film geredet habe im Jahre 95.
Ja, das ist witzig.
Deswegen passt das gut.
Ja, Gladiator war bester Film.
Es war Gladiator.
Ja.
Okay.
Da waren es noch nur 5 Filme, ne? Das ist schon geil. Und Traffic war halt einer davon.
Wahrscheinlich hat Traffic auch insgesamt mehr Oscars kassiert als Gladiator.
Das glaube ich nicht.
Hat er so viel gekriegt? Weil ich weiß also auch, dass er ein paar Mal nominiert war.
Aber dann 4, denke ich schon.
Dann war ja Gladiator unterlegen in Sachen Regisseur und in Sachen
ja, tatsächlich 5 Drehbuch. Oscars hat Gladiator gewonnen.
Ach, doch, ein mehr.
Ja, weil dann beste Hauptrolle, ne? Bester Film, best Sound, beste visuelle Effekte.
Oh, okay. Jetzt
sind wir schon bei 5.
Visuelle Effekte und Sound, die hatte ich nicht mehr auf dem Schirm, die beiden.
Ja.
Technischen Kategorien, interessant. Haben wir ein bisschen das Oscar-Wissen aufgefrischt aus dem Jahr 2001. Zurück zu Schneller als der Tod. Ich nenne mal die Punkte, geht 107 Minuten übrigens, der Film.
Mhm.
IMDb 6,4. Hat Metascore von 49, Rotten Tomato 6,0 und 3,3 von Audience. Letterboxd ist bei einer 3,2.
Okay. Ich schwank ja so ein bisschen mal wieder zwischen 6,5 und 7.
Mhm.
Aber ich glaube, bei dem Line-Up und du bist Western-Fan und so, ich glaube schon, dass du bei 7 bist.
Ja, jetzt war nach unten geschunken.
Echt?
Ja, ist doch nur eine 6,5 geworden.
Huh.
Schon ein Ding, was man sich angucken kann. Gutes Line-Up, aber insgesamt reichte die Handlung nicht für eine 7. Also da gab es halt wirklich bessere Kandidaten, die von mir diese Punktzahl gekriegt haben.
Okay.
Ja. Schneller als der Tod, The Quick and the Dead. So ein geiler Titel, gut. The Quick and the Dead, Alter. Warum die wieder diesen komischen deutschen Titel nehmen.
Ja, aber jetzt könnte man das nicht verstehen, ne? Das ist schon machbar, finde ich.
Richtig, denke ich auch.
Naja.
So viel dazu.
So, jetzt habe ich mir einen Film angeguckt. Der ist so ein bisschen einer der wenigen, die hier so in so einer Art Reihe stattfinden. Das hat schlichtweg damit zu tun, dass ich ja immer noch meiner Mission folge, alle Filme von Will Ferrell zu sehen.
Mhm.
So, jetzt habe ich mir einen seiner ganz frühen angeguckt. Ich hatte ja irgendwann mal A Bucket of Blood, wo er diesen Kunstinteressierten gespielt hat, der sich da mal kurz den Kopf stößt. Und
mehr Cameo als alles andere.
Ja, genau. Und ich dachte schon, damit hätte ich so die kleinsten Appearances abgehakt.
Weit gefehlt.
Weit gefehlt. Alter Schwede, musste ich hier aufpassen, um ihn zu entdecken. Also das war echt tricky.
Okay.
Weil das ist ein Film, ich glaube, das war so ein Straight-to-DVD-Ding. Oder ein Fernsehfilm oder sowas. Nee, Video. Ich glaube, das war wirklich Straight-to-Video. Aus dem Jahr 1996.
Schon wieder.
Criminal Hearts.
Okay.
Der Name lässt schon Gutes vermuten, finde ich. Es ist so hart. Ey, pass auf. Der Regisseur, Dave Payne, der das hier auch geschrieben hat, hat ganze 14 Credits und darunter befinden sich Filme, die so tolle Titel tragen wie Alien Terminator und Dirty Showgirl. Also.
Der Name ist Programm.
Payne. Ja, wirklich. Das ist hier mal ein B-Movie der klassischsten Sorte. Also. In der Hauptrolle Kevin Dillon.
Ach.
Der spielt hier nämlich Raffi. Und der ist, weiß man nicht so richtig.
Johnny Drama.
Der ist wirklich, also 90er, mehr 90er wird sowieso nicht, ey, weil der steht hier ganz im Stile eines Musikvideos. Irgendwo in der Steppe an einer langen Straße, ne, irgendwo mitten in den USA.
Mhm.
In seiner Lederjacke und seinem Unterhemd und seiner Sonnenbrille und den Jeans läuft er da die Straße lang. Und weil seine Karre den Geist aufgegeben hat und wir sehen, er war auf der Flucht von der Polizei, weil er ist ein böser Junge. Und dann hat aber seine Karre den Geist aufgegeben und er marschiert da eben lang im Musikvideostil. Und dann kommt eine blonde Frau vorbeigefahren, Amy
Locaine spielt hier Kelly.
Mhm.
Die kennt man aus Melrose Place und sowas.
Jede Folge gesehen.
Ja, klar. Bei Crybaby, da hat sie auch mitgespielt. Ich glaube, den kennen wir sogar, ne?
Nicht gesehen immer noch, tatsächlich.
Okay.
Steht bei mir im Regal.
Ja, und sie fährt durch die Gegend, weil sie gerade festgestellt hat, dass ihr Freund ordentlich fremd geht und deswegen lässt sie ihn sitzen und fährt durch die Gegend und fährt an Kevin Dillon vorbei, der eben eigentlich nur in Ruhe gelassen werden möchte und sie findet den aber natürlich total sexy und will ihn aufgabeln und will den mitnehmen. Sagt, komm schon, ich fahre dich zur nächsten Stadt, steig ein. Mhm. Und er ist aber voll Gangster, sagt, nee, brauche ich nicht. Lass mal. Dann überredet sie ihn und er, er will mal nicht so sein, steigt ein und lässt sich durch die Gegend fahren.
Okay.
So, und dann kommen woanders, also natürlich in einer angrenzenden Stadt, kommen Leute zu Tode. Und da werden dann die örtlichen Sheriffs drauf aufmerksam. Und dann wird dann, glaube ich, auch noch irgendwie das FBI mit eingeschaltet und das ist alles so herrlich absurd. Jedenfalls haben wir jetzt hier M. Emmett Walsh. Der spielt Martin. Das ist einer der Polizisten, die die dann verfolgen, weil die beiden werden natürlich verdächtigt. Und dann müssen die von Martin eben flüchten. Michael
Begeisterung macht sich breit.
Es ist so krass, Alter. Michael McDonald spielt noch mit. Könnte man auch kennen aus Scrubs und sowas. Morgan Fairchild.
Krass. Die kenne ich noch aus den 80ern.
Falcon Crest, Alter. Und
Morgan
Friends
Fairchild.
Und sonst was.
Mit der hochtopierten Haargelfrisur.
Ja, die spielt hier die Staatsanwältin. Und jetzt gibt ihr das. Der Auftritt von Will Ferrell. Der ist ziemlich gegen Ende und findet nur so statt, dass die in einem Raum, wo die sind, mal kurz die Nachrichten auf dem Fernseher laufen. Die werden dann auch kurz eingeblendet, aber wirklich kurz.
Mhm.
Und da ist der Nachrichtensprecher Will Ferrell.
Das ist nicht dein Ernst.
Der dann auch kurz das Wetter ankündigt. Ja.
Das ist das Cameo.
Das ist das Cameo von Will Ferrell. Alter, dafür kriegt er hier einen Credit.
Da kannst du, das kannst du auch leicht verpassen, auf jeden Fall, wenn du kurz mal irgendwie auf deine Stulle guckst.
Auf jeden Fall, ey, das hast du echt schnell verpasst. So, ich habe natürlich, also ich glaube, ich hätte ihn sofort gehört, wenn ich ihn nicht gesehen hätte.
Ja.
Es war auch so ein Moment von, Moment, da war er. Kurz zurück, ja, das war er.
Okay,
aber
krass.
Wirklich, also den verpasst du echt schnell. Ja, und also eben, das ist halt so, ich weiß nicht, ob so eine Art Revenge-Movie sein soll oder eigentlich ist so, so ein bisschen Mix aus, einerseits flüchten sie, andererseits ist sie ja eben noch so ein bisschen auf Rachefeldzug wegen ihrem Freund und das ist alles so wirr, Alter.
Klingt so ein bisschen wie so ein Videothekengeramsch-Tisch.
Ja, voll, ist es.
Stoff.
Big time, Alter. Und laut den Trivia-Facts von diesem Film ist das Will Ferrells Debüt. Das kommt aber nicht hin, weil laut seiner IMDb-Vita ist das der 5. Credit und der Film, den er nach A Bucket of Blood gemacht hat. Davor gab es ja eh nur kurze Auftritte in Fernsehserien. Also ich glaube, so seine ersten 4 Credits, die ersten 3 Credits werde ich nicht zusammenkriegen. Den 4. ist dann eben Bucket of Blood.
Okay.
Und dann ging es eben weiter mit Criminal Hearts. Mit dem Kevin Dillon, Alter.
Super.
Es ist so, es ist echt so ein unglaublicher B-Film.
Kevin Dillon vor Oscar?
Ich komme mich wirklich, also das Einzige, was ich diesem Film abgewinnen konnte, wofür es dann so einen Hauch von Punkten gibt, ist, dass der halt mit so viel Commitment die plattesten Sprüche raushaut. Ne? Also hier werden halt wirklich so Lines gedroppt, wie du vielleicht aus 80ern und 90ern B-Movies zuhauf kennst.
Mhm.
Aber das wirklich mit vollster Überzeugung. Nicht einem Hauch Ironie.
Okay.
Und das macht vereinzelt halt echt Spaß. Aber das kannst du trotzdem als kompletter Film vergessen.
Klingt so, ja.
Weißt du, ich meine? Deswegen, ich glaube, das ist voll schwer jetzt für dich, hier Punkte zu raten. Aber es ist...
Leider ja.
Ja, wie soll ich das anders beschreiben? Also das kannst du, wie gesagt, als Film kannst du es komplett schenken. Das ist nicht mal als Kevin Dillon-Fan wahrscheinlich ein Highlight.
Für jemanden, der die Kevin Dillon-Filmografie vervollständigen will.
Ja, also dieser Film ist aber komplett auf YouTube frei verfügbar. So könnt ihr euch reinziehen.
Okay.
Deswegen, wenn ihr, also da hast du auch nach 5 Minuten hast du sofort einen Eindruck, wo das hingeht. Es ist halt wirklich, sieht alles cheap aus und so, ne? Es ist wirklich, aber es ist nicht trashig, sondern das haben die schon ernst gemeint.
Ja, okay, so wie die meisten Trash-Filme eigentlich so in den 90ern, so, wo sie eigentlich so einen richtig ernsthaften Actionfilm machen wollten, aber wo halt ziemlich viel Scheiße rausgekommen ist.
Aber weißt du, wo dann so, die beiden Polizisten sehen die Leiche und dann fährt draußen ein Auto weg. Mhm. Und die denken natürlich sofort, ah, das war er. Und rennen dann raus und stehen breitbeinig da und ballern hinter dem Auto her. So völlig Panne.
Richtiger B-Film, Alter.
Ja, Mann. Es ist echt B-Movie vom Schlimmsten. Action, Crime, Thriller. Für dieses Meisterwerk. Geht eine Stunde, 32 Minuten, hat absurderweise eine 18er Freigabe.
18?
Ja, Mann.
Und das siehst du anders.
Ich weiß nicht wofür. Also das ist völliger Quatsch. Ich weiß nicht, ob die halt anders geratet werden mussten, wenn die so ein Straight-to-Video-Ding waren und das dann sobald ansatzweise Blut zu sehen ist, es dann anders gehandhabt wird. Eben, keine Ahnung.
Glaube nicht.
Ich weiß es nicht, wofür es hier eine 18er-Freigabe gibt.
Okay. Das ist ja interessant.
Ja, ich bin aber jetzt auch nicht wahnsinnig fit auf dem Sektor, ne? Deswegen, ey, guckt es euch an. Ich halte es für harmlos. Wenn ihr schwer traumatisiert wurdet, weil ihr minderjährig seid, gebt Bescheid.
Alter, du bist auch, das erinnere mich so ein bisschen an unseren Kumpel David, weil der hat ja auch, habe ich schon mal erzählt, glaube ich, dass der alles mal gesammelt hat, was Wu-Tang-Clan auch nur annähernd drauf sind. Und wenn die irgendwie einen Satz mal irgendwo gesampelt haben oder in einem Film irgendwie aufgetaucht sind, dann hat er sich die VHS, die DVD besorgt von dem Film, nur weil Method Man in einer Szene mal irgendwie im Hintergrund aufgetaucht ist oder irgendwie ein Song lief. Also egal was, wenn die irgendeine Hinsicht involviert waren, ob das ein Song war, ein Soundtrack oder so.
Das ist Commitment.
Hat er sich die Sachen gekauft. Das ist da wirklich ein Psycho, Alter.
Ja.
Deswegen hat er, der hat, weiß nicht, wie viel CDs haben Wu-Tang aufgenommen? Irgendwie sieben oder so? Sieben langen Alben?
Acht.
Gut, also die haben 8 Langalben und oder? David hat irgendwie 150 gekauft, weil die nämlich irgendwie natürlich gefeatured haben oder auf dem Album drauf waren. Logisch. Und einer von denen irgendwie, der hat mir irgendwas erzählt von einer brasilianischen Trommelband, die irgendwie zum Wu-Tang-Clan gehören, wo ich gesagt habe, Alter, was?
Hey, du bist ja allein mit Ghostface-Alben bist ja schon bei über 20 oder
so. Ja, stimmt. Also er hatte gut zu tun, das hat er dann irgendwann aufgegeben.
Ja, kann ich verstehen. Ja, aber ich will natürlich trotzdem irgendwie alles von Will Ferrell gesehen haben.
Das ist eben so ähnliche Schiene, das ist auf jeden Fall ein krasses Vorhaben. Das hatte ich noch nie, dass ich irgendwie eine Filmografie komplett zumachen wollte von einem Schauspieler, aber
also, eher,
wenn ich Will Ferrell.
So viel fehlt mir da nicht mehr.
Krasser Typ.
Ja.
Und jetzt fängst du da schon an, beim Urschleim da mit rumzusuchen.
Ja. Und hier ist er eben Newscaster. Uncredited, wohlgemerkt. Und ich meine, diese ersten drei Auftritte in den Fernsehserien, also da ist er, in der einen ist er Roommate from Hell, Number One. In dem anderen ist er Man at Meeting und in dem dritten ist er Construction Worker. Also wenn deine Rollen schon keine Namen haben, dann weißt du halt auch, das ist einfach, das ist
dann
halt,
hast du es geschafft.
Komparserie, so.
Wie geil ist das denn, ey?
Ja. Ja, der gute Will Ferrell. Es gibt hier auch nur einen IMDb-Score.
Okay.
Der liegt bei spektakulären 4,3.
Das war's, oder was?
Das war's. Ich habe diesen Film auf keinen anderen Plattformen gefunden.
Auch nicht schlecht.
Ja, weil jetzt bin ich mir gerade nicht mehr sicher, ob ich auf Letterboxd auch geguckt habe. Also eigentlich mache ich das immer. Jetzt gucke ich nochmal. Weil.
Also Letterboxd wird definitiv, also da gab es noch keinen Film, den ich da nicht gefunden habe.
Tja, vielleicht haben wir dann hiermit mal eine Premiere.
Das wäre echt eine Premiere.
Da ist er.
Was hat er für eine glorreiche Punktzahl?
Er hat eben. So, daran liegt's. Der ist zwar auf Letterboxd, aber der hat kein Rating.
Der hat kein Rating?
Nein, da steht nichts dabei.
Das ist krass.
Ich glaube, da haben einfach nicht genug Leute abgestimmt, um da eine durchschnittliche Wertung rauszuballern.
Der taucht in deiner Statistik am Ende des Jahres auf bei Most Obscure.
Glaubst du?
Ja, weil da ist bei mir zum Beispiel diese Rio Reiser Dokumentation aufgetaucht.
Ach so.
Wo ich wahrscheinlich und 5 Leute, die vielleicht gelockt haben, wo es dann heißt so von wegen, ja okay, der Film ist am wenigsten irgendwie in irgendwelchen Reviews oder so aufgetaucht. Das wird so ein Ding sein.
Es gibt ganze 3 Reviews auf Letterboxd zu dem Film. Ich denke, das ist schon auch echt ein harter Negativrekord.
Ja.
Das ist krass. Also, ja.
Hart.
Ich habe ihn mir angeguckt für euch, damit ihr es nicht tun müsst. Und außer ein paar Sympathiepunkten für Will Ferrell und Kevin Dillon und den ein oder anderen Plattenspruch, über den ich mich gefreut habe, kann ich hier wirklich nichts wenig Gutes an dem Film lassen.
Lee schmeißt sich in den Kugelhagel für euch.
Ist jetzt immer noch kein Totalausfall à la Cats, der einen dann schon fast aggro macht, weil es so aktiv scheiße ist irgendwie. Mhm. Aber ja, also wie gesagt, ist halt von allem das Billigste und enttäuscht dann doch eben auf sehr vielen Ebenen.
Naja, gut. Muss ich durch jetzt.
Ja.
Ich tippe eine 3.
Das ist richtig.
Ist richtig?
Ja.
Das ist ja geil, Alter.
Sonst tun wir uns immer schwer mit den niedrigen Punkten, ne?
Ja, das stimmt. Diesmal, diesmal eine gute Serie.
Habe ich eigentlich schon, ich hatte mal, habe ich daneben getippt schon mal jetzt?
Ja, einmal hast du 0,5 daneben getippt. Ah, ja, okay. Beim letzten jetzt, beim Western.
Gut.
Also, aktueller Stand ist, wir haben ein Remis. Wir haben beide minus 0,5. Insofern stehen wir noch gleich.
Dann läuft's ja.
Ja. Guck mal, wie es mit dem nächsten ist. Und das ist ein, naja, das ist mein aktuellster Film auf jeden Fall der heutigen Episode. Der ist von aus dem Jahr 2020. Und vor 25 Jahren, nämlich in den ersten beiden Jahren Bewegt mit Banausen, hatten wir mal so eine Serie, die hieß Kino und Trailer. Da haben wir Filme aus dem Kino besprochen und haben uns auch Trailer angeguckt, die demnächst mal irgendwie von Filmen, die irgendwann mal erscheinen werden. Und haben dann diese besagten Trailer kommentiert und haben darüber geredet.
Jetzt habe ich schon eine Vermutung, welcher Film das sein könnte.
Und jetzt habe ich, ja genau, jetzt habe ich einen von diesen Filmen, die wir damals als Trailer gesehen haben, den habe ich mir angeguckt. Der hatte sogar einen Kinostart von 2 Wochen. Und dann hat sich Apple TV Plus diesen Film unter den Nagel gerissen. Aber auch hier könnten mehrere Filme in deine Vermutung fallen. Insofern, versuch's doch mal.
Three Christs.
Siehst du, ich wusste, dass du an den denkst. Nee, der ist nicht.
Okay. Dann bin ich schon raus mit Tipps.
Na, siehst du, jetzt noch Greyhound raten können mit Tom Hanks?
Ja.
Der ist auch nicht. Es ist The Banker.
Oh. Ja.
Regie? George Nolfi.
Stimmt. Das sah aber auf dem Papier ganz geil aus, ne? Jetzt, aber ich habe auch gehört, dass der nicht gut angekommen ist.
Geht so.
Okay.
Also der hat eine IMDb-Bewertung von 7,3. Das ist auf jeden Fall schon.
Okay, nee, dann. Das ist besser, als ich gehört habe.
Da habe ich mich auch. Also da habe ich auch geguckt und habe gesagt, das ist ordentlich. Kann man jetzt nicht sagen, dass er schlecht angekommen ist bei einigen Leuten. Und Regisseur George Nolfi, der ist zuständig gewesen als Drehbuchautor und als Regisseur von dem Film Adjustment Bureau. Der hieß in Deutschland Der Plan.
Sagt mir nichts.
Und den fand ich recht misslungen. Der sagt dir nichts. Mit Matt Damon und Emily Blunt.
Nee.
So ein bisschen so ein Verschwörungsding, aber ich fand den nicht gut. Also mir hat der überhaupt nicht gefallen.
Noch nie gehört.
Krass, dass du noch nie was davon gehört hast. Das finde ich krass. Und George Nolfi hat sich mit 3 anderen Drehbuchautoren zusammengesetzt und haben das Drehbuch geschrieben zu The Banker.
Mhm.
Und wir haben in der Hauptrolle Anthony Mackie und Samuel L. Jackson. Die muss ich wahrscheinlich nicht vorstellen. Und die beiden spielen zwei schwarze finnige Unternehmer. Unter anderem tut sich Anthony Mackie mit dem etwas zwielichtigen Samuel L. Jackson zusammen, weil der nämlich Kohle hat und weil er relativ vermögend ist für seine Pläne, muss er mit ihm zusammenarbeiten. Denn die bauen in den rassistischen 60er Jahren ein Banken- und Immobilienimperium auf, indem sie sich bei Deals und Geschäftstreffen als Chauffeur und Hausmeister verkleiden und ausgeben, also immer so ein bisschen in der Nähe des Geschäftsmeetings sind, aber einen jungen weißen Burschen als Strohmann einsetzen, um praktisch die Fassade zu wahren und der die Geschäfte für die tätigt. Der wird gespielt von Nicholas Hoult.
Ja.
Und
das ist eigentlich schon eine geile Prämisse, finde ich.
Ist eine geile Prämisse.
Und war das nicht auch so, dass das auf einer wahren Geschichte basiert?
Genau, es basiert auf wahren Geschichten, denn es hat sich tatsächlich einiges so zugetragen und es basiert auf wahren Charakteren, die in diesem Film dargestellt werden. Und das ist schon eine interessante Prämisse. Das Problem ist bloß, das Thema ist tatsächlich irgendwann mal zu verwirrend gewesen für mich und zu trocken. Weil es hieß irgendwann, okay, wenn man hier den Kredit gibt, dann muss man hier und hier die Zinsen abtreten und so. Und das war für mich schon so Buchführungskurs.
Okay.
Wo ich gesagt habe, so als Film finde ich das jetzt, das wird zwar erklärt so in manchen Momenten, aber ich habe irgendwann die Dramatik bestimmter Momente nicht so ganz verstanden.
Hm.
Weil es hieß so, okay, wenn ihr die Hypothek jetzt von der Immobilie jetzt nicht dann und dann abtretet, dann müsst ihr die und die Konsequenzen tragen. So.
Okay.
Ich denke, okay, ich fand das Thema ein bisschen zu trocken.
Mhm.
Obwohl der Film gut besetzt ist. Also du hast noch ein paar Nebenrollen, hast du Jesse T. Usher noch, du hast Colm Meaney, du hast Nia Long, die die Frau spielt von Anthony Mackie.
Okay.
Also er ist durchaus gut besetzt. Man hat hier die Promotour und die Weltpremiere von dem Film komplett gecancelt, weil es nämlich ziemliches Trara gab um den Sohn vom Hauptcharakter. Weil der Hauptcharakter, der dargestellt wird, Anthony Mackie, sein Sohn hat den Film mitproduziert. und war deswegen natürlich auch unterwegs bei diesen Promotouren und so. Und als der Film gedreht worden ist, kamen Missbrauchsvorwürfe ans Licht, dass er nämlich seine beiden Schwestern missbraucht hat, als die klein waren.
Moment mal, jetzt bin ich komplett verwirrt. Der reale Sohn der Figur von Anthony Mackie oder Anthony Mackies Sohn hat diesen Film produziert?
Genau. Der reale Sohn von der Figur, die hier dargestellt wird von Anthony Mackie.
Ah, okay.
Der ist in einem Missbrauchsskandal praktisch eingewickelt worden. Und derjenige steckt auch in Produktionsbasis
alles klar.
Film mit drin.
Okay.
Und deswegen wollte man hier keine große Promotour machen, weil um ihn gerade nämlich viele Negativpresse herrschte, was natürlich dem Film auch nicht so zugute gekommen.
So ein bisschen wie bei Green Book.
So ein bisschen, ja. Also das war auch so ein Ding, wo man sagte, ist natürlich auch nicht so geil, um da jetzt Promo mitzumachen.
Nee,
also,
aber eigentlich natürlich erstmal eine gute Voraussetzung, dass da quasi ein Zeitzeuge direkt mit involviert ist.
Im Grunde genommen schon, ja.
Also für den Stoff, dem tut das ja bestimmt gut.
Genau, dem Stoff tut das gut, weil dadurch hast du natürlich jemanden, der direkt dabei gewesen ist und der das Ganze...
Ist natürlich unglücklich, wenn das ausgerechnet dann so ein Typ ist.
So ein Vergewaltiger, ja. Das ist auf jeden Fall dann dumm gelaufen. Ja. Das ist dann so.
What the fuck?
Ja. Muss natürlich ein Vergewaltiger sein. Aber nichtsdestotrotz trennen wir natürlich den Film von diesen nicht so schönen Geschehnissen von dem Produzenten. Und trotzdem muss ich an der Stelle sagen, der Film ist durchaus gut und definitiv also eine Empfehlung.
Mhm.
Aber man sollte nicht zu viel erwarten. Also ist jetzt nicht der Mega-Film und ich war verwirrt an manchen Stellen, konnte mir das angucken, aber die 120 Minuten gehen nicht ohne Längen vonstatten. Also es kann man sich sparen. Ja, kann man sich im Grunde kann man sich das sparen, aber es ist ein interessanter Film. Also es gibt vielleicht den einen oder anderen, der damit mehr anfangen kann. Ich fand's...
Das ist so widersprüchlich für mich.
Ja, ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Ich fand's schon grundsätzlich interessant. Ich würde niemals sagen, das ist ein Scheißfilm oder ein schlechter Film. Ich will dich jetzt mit dem Punkt noch nicht verwirren. Der ist schon bei mir in der oberen Hälfte gelandet, aber in dem Genre gibt es bessere Filme und ich finde halt die Handlung ein bisschen zu verwirrend.
Ja.
Wenn du einen Film natürlich nicht 100% erfassen kannst, so, weil du nicht alles verstehst,
ja,
ist es natürlich auch nicht so geil. Dann hinterlässt es auch so einen faden Beigeschmack, wo du denkst, so,
okay,
da sind so ein paar trockene Momente und ein paar Zahlen, die da rumgeschmissen werden, wo ich halt nicht weiß, okay, wo ist jetzt die Dramatik in diesem Moment?
Aber es ist nicht so, dass du dadurch der Handlung nicht mehr folgen konntest?
Nein, natürlich habe ich da folgen können. Also so schlimm war es jetzt nicht.
Mhm.
Aber trotzdem, also man kann das machen. Das ist schauspielerisch sehr gut. Man kann ihn sehen, aber so ein bisschen, also ich weiß nicht, ob man die Story jetzt hätte verfilmen müssen. Also
okay.
Irgendwie gibt die Handlung, die Story gibt halt nicht so viel Stoff, um da so 120 Minuten zu füllen. Ich finde, man hätte keinen Film daraus machen müssen.
Mm, okay.
Aber ist okay. Ist bei Apple TV Plus umsonst halt für die Streamer hochgeladen und das ist wieder eins der Stoffe, wo man sagt, hätte man vielleicht nicht verfilmen müssen, aber für so einen Streamingdienst, für diejenigen, die es halt mögen, sollen sie machen. Biografie und Drama.
Okay.
Ja? Bisschen schlauer, oder?
Ja, ich glaube schon. Sehen wir gleich.
Sehen wir gleich. IMDb ist bei 7,3.
Mhm.
Das ist schon auf jeden Fall sehr, sehr gut von der Bewertung. Die anderen sind so mittelmäßig. Metascore ist bei 59. Rotten Tomatoes bei einer 6,0 von 10 und bei einer 3,3 von 5 von der Audience. Und Letterboxd ist sie bei einer 3,4. Also die 7,3 sticht schon krass heraus.
Ja.
Was die anderen Bewertungen angeht, da... Okay. Bin ich nicht so weit von entfernt, ehrlich gesagt.
Ich glaube, du bist trotzdem bei einer 6.
Ich bin sogar trotzdem bei einer 6,5.
Okay, das klang nur wirklich nicht so. Ah, gut.
Naja, 6,5 sind es dann doch gewesen. Also, ich finde, man konnte sich den angucken, auch wenn. Ja, das ist schon. Kann man schon machen, also. Deswegen, das ist ja das Ding so. Ich würde ihn halt schon irgendwie empfehlen. Ich würde nicht sagen, wenn einer sagt, so, ja, soll ich mir den angucken? Kann man den gucken? Dann sage ich nicht, ja, nee, ist ein Scheiß, dann guck dir den auf keinen Fall an. Davon ist er weit entfernt, aber mich persönlich hat er nicht gecasht.
Das würde ich, also tatsächlich auch bei Filmen, die bei mir richtig weit unten landen, würde ich das so erstmal nicht sagen, weil es ja schon stark abhängig davon ist, was derjenige für Vorlieben hat.
Klar, aber du weißt ja, für mich ist ja, ab 6 Punkten kann man gucken.
Ja.
Auf der anderen Seite, wenn du eine Empfehlung jemandem natürlich an die Hand gibst, dann suchst du dir natürlich so die 9 Punkte, 10 Punkte-Film aus, nämlich die ganz großen, nämlich andere. Das heißt, du würdest wahrscheinlich nicht einen 6-Punkte-Film empfehlen. Aber wenn dich jemand fragt, kann man den gucken?
Ja,
ja
aber,
kann man gucken.
Also ich bin jetzt eher so von der Warte rangegangen, weil du sagst, so ab 6 Punkte würdest du dir einen Film kaufen. Und deswegen waren meine 6 schon echt optimistisch, weil es klang nicht so, als hättest du Bock, diesen Film jemals wiederzusehen und würdest dir den kaufen.
Ja, da gibt es halt auch Ausnahmen.
Ja.
Ist halt, du hast halt für alles Ausnahmen. Ich habe halt 5-Punkte-Filme in meinem Regal zu stehen, wo die ich mir trotzdem gekauft habe. Auf der anderen Seite, sowas wie hier, hast vollkommen recht. Also mal abgesehen davon, dass es ein Streaming-Film ist, wenn es den auf Blu-ray gibt, würde ich mir den nicht kaufen, obwohl ich dem 6,5 Punkte gebe.
Ja, eben, ja.
Also da bin ich voll bei dir. Das muss man halt so ein bisschen differenzieren. Das ist kein Film, den ich mir nochmal angucken würde oder ins Regal stellen. Aber gebe ich dem 5,5, weil ich ihn mir nicht kaufen würde, tut das dem Film Unrecht. Weil dafür ist der ist schon besser als eine 5,5.
Okay.
Also, weiß nicht. Hast nicht viel verpasst, sagen wir mal so.
Ja, klingt jetzt auch nicht wirklich. Also ich meine, nach dem Trailer war ich schon ein bisschen intrigued.
Mhm.
Aber das klingt jetzt wirklich nicht so, als müsste ich es unbedingt sehen.
Er ist halt auch ganz gut von dem Production Value so. Weißt du, du hast halt diese 60s, diese rassistischen 60s, die so dargestellt worden sind, die alten Autos, wenn die sich verkleiden als Chauffeur und so in diesen Kostümen und die Polizistenuniformen von damals. Das ist schon gut rübergebracht. Das heißt, es sieht alles nicht billig aus, so nach, wenn du so Filme hast, so mit einem, wo es so nach Kostümparty aussieht, wenn die so in den 60ern oder 50ern was darstellen.
Mhm.
Das wirkt dir schon alles sehr organisch.
Ja.
Auch wenn, ja. Und auch die Mucke und so, auch wenn so ein bisschen aktueller Hip-Hop eingespielt wird, den ich halt ein bisschen unpassend fand. Das fand ich halt nicht ganz so geil, weil du hörst schon teilweise so modernen Hip-Hop so im Soundtrack, wo ich denke, muss man jetzt nicht reinbringen, so als Stilmittel.
Nee.
Fand ich nicht so geil.
Ja.
Weil du hast da teilweise hast du so Soul und so, das finde ich ganz cool.
Mhm.
Und dann hast du so irgendwie 1, 2 Hip-Hop-Tracks drin, aber gut.
Hm.
Ja, The Banker.
Okay.
Aber Anthony Mackie kann man durchaus auch mal ernst nehmen als Schauspieler, den man auch mal so Charakterrollen.
Ja, denke ich auch, sowieso.
Er ist ja ein bisschen so durch das MCU ist er so ein bisschen der Actionstar geworden, aber der hat durchaus mehr drauf.
Ja.
Okay, jetzt du.
Ja, dann komme ich jetzt mit einem Film aus dem Jahr 2005.
Mhm.
Und es ist einer der ersten Langfilme, wenn nicht sogar der erste, da bin ich mir nicht so ganz sicher, weil ich aus seiner Vita nicht so ganz schlau werde. Der hat anfangs eine Menge Kurzfilme und Dokumentarfilme und Dokumentarkurzfilme gemacht.
Mhm.
Und dann gibt es aber einen, bei dem ich mir nicht sicher bin, ob das was Fiktionales ist. Jedenfalls, wenn er das nicht ist, dann wäre das jetzt hier der erste fiktionale Film von Luca Guadagnino.
Noch eine Filmografie, die du weiterhin verfolgst.
Ja, weil ich schon echt sehr Gefallen an seinem Style gefunden habe und der hat für mich, also das ist, finde ich, einer der aktuellen Regisseure, den man noch am ehesten echt eine sehr eigene Bildsprache zuordnen kann.
Mhm.
Weil ich finde, die Filme von dem, gerade so die letzten, ey, also da erkennst du einfach seine Handschrift. So, das hat alles irgendwie, du fühlst immer die Orte, wo es spielt und das ist einfach der fast der nimmt die Landschaft und das Licht und so weiter so geil mit in die Story, dass du immer irgendwie das Gefühl hast, du weißt, wie es da riecht und das ist alles irgendwie so.
Das kann er ja.
Ja.
Es riecht nach Urlaub meistens.
Ja, eben und das kann er irgendwie wie kein zweiter, finde ich.
Mhm.
Ja. Jetzt haben wir hier den Film Melissa P. Auf Deutsch Melissa P. mit geschlossenen Augen. Geht 1 Stunde 40 Minuten, ist ab 16 freigegeben, weil es hier dann doch relativ viel nackte Haut gibt.
Mhm.
Es geht um ein junges Mädchen.
Die heißt Melissa wahrscheinlich.
Die heißt Melissa. Sogar Melissa P.
Gut kombiniert, oder?
Ja, Wahnsinn, ne? Ja, das ist also die Autorin Melissa Panarello, die hat Memoiren verfasst, die heißen 100 Strokes of the Brush Before Bed.
Mhm.
Und darauf basiert dieses Drehbuch. Es geht nämlich um dieses junge Mädchen und ihre ersten sexuellen Erfahrungen und wie sich daraufhin ihre Leidenschaft und Lust verändert und formt.
Okay.
Ja, das Ganze spielt in Italien. Logisch irgendwie, weil es ist ja einer der ersten Filme von Luca Guadagnino. Und auch hier kann man wirklich schon in seinen echt Anfängen, kann man erkennen, was so sein Style ist. Also du hast hier auch schon ganz vereinzelt diese Momente, wo wirklich das Licht wunderschön ist, wo die Einstellung wirklich toll ist, dass dieses Spiel von Farben und Licht und so weiter, das, was der dann echt perfektioniert hat, finde ich mittlerweile, das kriegst du hier in den Anfängen schon ziemlich geil mit. Ja, Melissa P. wird gespielt von einer Spanierin, Maria Valverde. Die ist Jahrgang 87, war demzufolge 2005 18?
18, blutjunge 18er.
Ja. Und die Rolle, meine ich, ist 15. Mhm. Das kommt aber hin. Und man könnte die Dame auch aus den Borgias kennen. Oder in Exodus hat die mitgespielt, Galveston und sowas. Also hat schon einiges auch international gemacht. Mhm. Und dann, ich glaube, erwähnenswert noch hier ihre Oma, die Nonna Elvira, die wird gespielt von Geraldine Chaplin.
Oh.
Dann Fabrizia Sacchi könnte man auch kennen, weil die dann auch später bei Guadagnino wieder zum Einsatz kam, weil die hat die Daria bei in Suspiria gespielt. Mhm. Die spielt hier die Mutter. Und dann gibt's aber wirklich noch so ein paar witzigerweise italienische Shootingstars, die dann später echt groß geworden sind und die jetzt auch echt ein paar große Namen sind. Also so Elio Germano, Alba Rohrwacher kennt man auch wirklich international. Claudio Santamaria, der hier wirklich fast schon eine Komparsenrolle hat, aber den müsstest du auch aus Casino Royale kennen.
Also bis jetzt sagen wir die alle nichts.
Und der hat bei Jeek, dieser italienische Superheldenfilm, da sehr. Ja, also wie gesagt, aus italienischer Sicht hier eigentlich jetzt schon rückblickend ein krasses Line-Up.
Italienischer Superheldenfilm, sollte man den kennen oder?
Jeek?
Ja. Ich auch noch nie gehört.
Echt nicht?
Nee.
Hatten wir es mal von. Weil ich mal mit dem, der Regisseur dieses Films, der hat damit einen ziemlichen Hype bekommen und dann haben wir später mal einen Film von dem gecastet.
Okay.
Wo wir, egal, kriege ich nicht mehr zusammen, wie das alles hieß. Freaks hieß das. Freaks Out oder Freaks, sowas.
Okay.
Was um so eine Zirkustruppe ging und dann haben wir Franz Rogowski besetzt. Habe ich dir mal erzählt von diesem Anspielerlebnis mit Franz Rogowski.
Ja, klingelt dunkel.
Ja. Das war der. Aber sei es drum. Also, wie gesagt, das geht hier primär eben um die Erfahrungen, die dieses junge Mädchen macht mit den verschiedensten Typen. Mhm. Und wie sie dann eben deswegen von ihrem Umfeld behandelt wird und all sowas. Jetzt ist es aber halt wirklich so, dass ich da emotional echt nicht angekommen bin. Also mich hat das alles relativ kalt gelassen. Ich habe da so ein paar schöne Bilder gesehen und konnte der Story natürlich auch gut folgen. Ich habe mir das ja auch auf Italienisch angeguckt, aber da geht das erste Problem schon los. Das habe ich während des Films nur, ich konnte es nicht einordnen, was das Problem ist. Jetzt ist es klar, weil Maria Valverde ist Spanierin und ihr Italienisch war nicht gut genug. Das heißt, die wurde in jeder Szene gedubbt.
Mhm. Merkt man es?
Ja, wie gesagt, weil ich war beim Gucken schon im Italienisch, dachte ich, irgendwas ist off. So. Weißt du?
Mhm.
Und jetzt ist klar, was es ist. Sie wurde halt synchronisiert. Und das ist schade, weil, also ich finde es dann auch irgendwo eine unglückliche Besetzung, weil es mag ja sein, dass die dann halt vielleicht zum damaligen Zeitpunkt auch schon so ein bisschen Name war unter den 18-jährigen Schauspielerinnen. Aber ich glaube, dass der Film echt stark davon profitiert hätte, wenn das eine native italienische Schauspielerin gewesen wäre.
Okay.
Ja, weil so ist es jetzt wirklich, also der Film ist auch so ein bisschen wie ein Tagebuch aufgezogen, ne? Es werden auch immer die jeweiligen Jahreszeiten so per Schrift eingeläutet. Und dann verändert sich das Licht entsprechend. Das ist wiederum ganz nice. Aber ansonsten ist es halt wirklich nur so eine Aneinanderreihung von Erlebnissen mit wenig roten Faden. Mhm. Es gibt schon einen, aber das ist alles insgesamt recht dünn und lame. Weißt du, das ist halt so.
Style over Substance, ja. Also schöne Bilder, aber nichts dahinter.
Ja, das ist auch nicht so, als würden einen die Bilder hier, als wären die so beeindruckend, dass man sagt, das bringt einen hier über eine Stunde 40.
Mhm.
Deswegen, ich kann den Film nicht guten Gewissens empfehlen. Das ist halt wirklich nur für Fans von Guadagnino und vielleicht auch Leute, die halt sowieso irgendwie einen Bezug zu Italien haben in irgendeiner Form. Vielleicht auch sprachlich. Dann kann man.
Vielleicht Italiener?
ja, vielleicht auch das. Dann kann man dem vielleicht was abgewinnen. Ja, eben, gerade im Hinblick auf den Regisseur, aber so als Geschichte, dass man da irgendwie groß emotional mit auf eine Reise genommen wird, funktioniert das für mich nicht.
Schade.
Total.
Wie lange geht das Ganze?
Eine Stunde 40.
Mhm. Nicht mal allzu lang.
Nee, nicht allzu lang, aber eben, es ist schade. Dieses 100 Strokes of the Brush Before Bed, das hat damit zu tun, dass ihre Oma ihr immer die Haare kämmt.
Mhm.
Und ihr dabei eine Geschichte erzählt, warum es diese 100 Strokes sein müssen. So, deswegen dieser Titel. Also, ne, 100 Mal die Haare kämmen.
Und warum müssen es 100 Strokes sein?
Ja, da erzählt sie ihm eine ganze Geschichte zu, das will ich jetzt nicht spoilern.
Das würde ich jetzt aber gerne wissen wollen.
Tja, dazu musst du dir Melissa P. angucken.
Gut, dazu hast du mir den aber nicht schmackhaft genug gemacht.
Nee, aber wenn du halt, wie gesagt, du siehst eine Menge Teenager nackt.
Das ist jetzt das Argument, ja.
Das ist vielleicht das Argument. Jetzt unter den Filmen, die man auf eine einsame Insel mitnehmen möchte.
Ja, meine feuchten Träume nachts.
Ja, ich werde manchmal nachts wach und pinkel auf dem PC oder so.
Ja, das ist meine erste Reaktion.
Ja. Ja, deswegen, also. Was soll ich dir sagen, Alter?
Vagina, 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 Vagina!
Vaginas und Haare kämmen.
Genau das.
Okay.
Und Blowjobs und Sex und alles Mögliche.
Naja, gut.
4,8 gibt's von den IMDb-Usern. Es gibt keinen Metascore und auf Rotten Tomatoes gibt's auch nur eine Audience-Wertung. Die ist aber überschaubar bei 2,9. Das entspricht einer 30-prozentigen Empfehlung. Auf Letterboxd ist er bei einer stolzen 2,0.
Hast aber ein paar unbekannte Sachen hier rausgekramt hier.
Ja. Yep.
Heute. 2,0, Alter, das ist ja wirklich schwach.
Mhm.
Dann tippe ich auf eine 3.
Ich bin sogar bei 4.
Sogar bei 4?
Ja.
Schön noch ins Ausgeschossen hier.
Das ist dein Move, hast du doch mal gesagt.
Schön noch ins Ausgeschossen, ja, das ist mein Move. Naja, aber ist ja noch nicht zu Ende, ich habe ja noch einen. Noch haben wir kein Fazit.
Ja, aber so viel dazu, Melissa P. kann ich echt nicht empfehlen.
Okay.
Sorry.
Melissa, Penis. Geht gut. 4 Punkte.
Ach, Gast.
If you change your mind, I do have 16 condoms.
Hallo? Machst du gerade Avancen, oder?
Nein, wenn du...
Baggerst du mich gerade vom Mikrofon an?
Wenn du es dir anders überlegst, diesen Film zu gucken.
Was ach so, das meinst du? Ja, dann wollte gerade sagen, ja, nur weil wir jetzt die letzten Menschen auf der Erde sind, heißt nicht, dass ich jetzt mit dir was starten würde.
Hey, also bitte.
If you are, you know, nuts for butts, have at it. That's what I say.
Ja, nuts for butts, nein, noch nicht.
Noch nicht. Betonung auf noch.
Ja. Hier.
What the fuck?
Das Gespräch nimmt eine unangenehme Wendung. Aber gut, falls wir Teaser haben, dann haben wir jetzt einen in 20 Jahren für die Episode.
Yeah, it's pretty hard.
Yes, it's pretty hard. So, dann bringen wir die Sendung zu Ende mit meinem letzten Film. Und das ist ein interessanter Film. Und von einem interessanten Regisseur, nämlich einem zweifach Oscar-nominierten Herrn für Grifters und für The Queen, wurde er für den Oscar nominiert, nämlich Stephen Frears.
Mhm.
Auch der Regisseur von Gefährliche Liebschaft, den man zum Beispiel auch kennen könnte, aber durchaus ein prominenter Name.
Und ich meine, The Queen war wirklich ein geiler Film.
Habe ich nicht gesehen, tatsächlich. Grifters habe ich gesehen und den mochte ich auch gerne, mit Angelica Houston und John Cusack. Und Drehbuchautor des folgenden Films war John Hodge. Und der hat auch ein paar bekannte Filme gemacht. Der hat geschrieben Trainspotting 1 und 2 und The Beach, den du ja besser findest als ich.
Ja.
Der ist auch von ihm. Und die haben ein Buch adaptiert von David Walsh. Das heißt 7 Deadly Sins, My Pursuit of Lance Armstrong. Und daraus wurde ein Film gemacht im Jahre 2015, der heißt The Program. Mit deutschen Untertitel Um jeden Preis.
Ja.
Klingelt ein bisschen was.
Ja, ganz düster.
Der Titel hat es gesagt, es geht um Lance Armstrong. Ich weiß nicht, wie sehr du im Cycling-Business jetzt drin bist und wie krasser Fan du, was so Tour de France und Co. angeht. Ich persönlich bin kein großer Fan, aber ich habe natürlich mitbekommen, was da so ein bisschen abgegangen ist um Lance Armstrong. dass er erwischt worden ist beim Doping, dass ihm irgendwelche Titel aberkannt worden sind, aber insgesamt, wie das Ganze abgelaufen ist und was da passiert ist, kein Plan. Bist du da...
Ja, Doping halt.
Also, ja, aber bist du da involvierter, was diese, wie dieser Werdegang war von diesem ganzen Fall oder so? Wahrscheinlich nicht, oder?
Nee, auch nicht mehr als das, was man so über die Medien mitbekommen hat.
Okay. Aber hast du jetzt nicht jede News reingezogen, sondern nur so beiläufig, wie ich wahrscheinlich so
eben
mitbekommen, was
klar
da passiert.
Also die großen Schlagzeilen halt, weil ich mich jetzt auch nicht wirklich aktiv für Fahrradfahren interessiere.
Eben. Geht mir genauso. Deswegen fand ich den Film so interessanter, weil man muss hier an der Stelle schon mal vorwegnehmen, je weniger man Vorwissen hat, was diesen Film angeht, umso besser ist es.
Ah, okay. Ja, dann.
Und deswegen passt das. Weil es geht um Lance Armstrong und er startete im Jahr 1993 seine Profikarriere und landet bei Bergetappen, sowas, was die Tour de France zum Beispiel ist, die über mehrere Tage gehen, meistens im Mittelfeld. Das heißt, man sagt über ihn, er ist ein starker Tagesfahrer. Er ist jemand, der so die Führung in 24 Stunden mal so an sich reißen kann, aber auf Dauer über 3 Tage geht ihm halt die Luft aus. Und er ist meistens so, bei amerikanischen Rennen war er sehr erfolgreich und war gut dabei, deswegen war er auch international fürs amerikanische Team unterwegs. Aber wenn es so in hügeligere Gegenden, wie zum Beispiel in Europa, die Tour de France und Co. geht, dann ist er meistens nur im Mittelfeld gelandet. Und damit sich das ändert, damit er erfolgreicher wird, sucht er den medizinischen Betreuer des französischen Siegerteams auf, also nicht nur den Betreuer des Siegerteams, sondern insgesamt hat der Herr 23 renommierte Sportler unter sich gehabt, die er betreut hat medizinisch. Da sind auch Skiläufer bei gewesen, da sind auch Skispringer bei gewesen und eben auch Radfahrer. Der Herr heißt Michele Ferrari. Und Michele Ferrari ist ein Typ, der mit Mitteln arbeitet, die zwar legal waren zum damaligen Zeitpunkt, aber irgendwann mal illegal geworden sind. Denn der Typ arbeitet mit Erythropoetin, heißt das Ganze. Nee, Krytropoetin, also CPO, Entschuldigung. Und Lance Armstrong steht bei ihm vor der Tür und will sich dopen lassen mit diesem CPO, weil er sagt, das ist alles eine Frage der Dosis und wenn man das richtig dosiert, dann ist das nicht illegal und dann hilft das einem. Weil das sorgt dafür, dass deine weißen Blutkörperchen nämlich komplett unterdrückt werden im Körper und dadurch hast du natürlich mehr Kraft und mehr Motivation. Der schickt ihn allerdings weg, weil er sagt zu Armstrong, pass auf, zieh mal dein T-Shirt aus. Der zieht sein T-Shirt aus und der sagt ihm, Digga, du bist zu massig. Du hast zu viel Muskeln und deswegen, das bringt bei dir nichts.
Okay.
Du bist halt vom Körper, aber bist du halt ein Typ, da bringt diese CPO, dieses CPO-Doping nichts. Lance Armstrong gibt sich dann eigenhändig irgendwie dieses CPO, spritzt sich das und gewinnt die Tour de France.
Okay.
Im Blut diese Mittel, wohlgemerkt.
Ja.
Kurz danach passiert Folgendes. Er steht in der Dusche von seinem Hotel, kotzt Blut, aber unabhängig jetzt von diesem Mittel, Diagnose Krebs, Chemotherapie.
Okay.
Das habe ich nämlich damals auch noch mitbekommen.
War das?
Das ist alles in den 90ern gewesen. 93, 94, 95.
Der hat in den 90ern schon die Tour de France gewonnen?
Ja. Der hat in den 90ern die Tour de France gewonnen, weil er sich selber mit diesem Mittel da gespritzt hat. Hat eine Krebserkrankung überstanden, hat eine Chemotherapie über sich entgehen lassen, war komplett geschwächt und war komplett durch und hat sich dann so durch Training wieder so nach oben gekämpft und stand dann erneut vor der Tür von diesem Michele Ferrari und hat sein T-Shirt ausgezogen, meinte,
ja klar, jetzt ein paar Kilo leichter.
Genau, jetzt dürfte ich auf jeden Fall das richtige Gewicht haben, damit du mich hier mit deiner Tour hier versorgst. Und 2 Jahre später gewinnt er erneut die Tour de France, nachdem Kollege Ferrari ihn halt aufgepäppelt hat mit diesem CPO und halt regelmäßig gespritzt. Und 2 Jahre später gewinnt er die Tour de France, aber ein Sportjournalist, der ihn nämlich schon bei der ersten Tour de France begleitet hat, nämlich der heißt David Walsh, der wird misstrauisch. Weil der fragt sich, wie ein krebstherapierter Profisportler, der vorher kein besonders starker Bergetappenfahrer war, plötzlich alle in die Tasche steckt und bergauf fährt, als wäre das irgendwie nichts und plötzlich völlige Skills auf sich hat, die er vorher nicht hatte und auch noch irgendwie eine Krebstherapie hinter sich hatte. Und das war für ihn, das kam ihm alles ein bisschen komisch vor. Und da beginnt er nachzuforschen. Und da geht der Film rein. Das heißt, wir haben in der ersten Hälfte so eine Mischung aus Sportfilmen, weil die Szenen sind sehr dynamisch inszeniert und das ist schon...
Ach, das ist keine Doku?
Nee, das ist keine Doku. Das ist ein Spielfilm.
Also ein Biopic.
Quasi ein Biopic von diesem Kapitel in der Geschichte von Lance Armstrong.
Ja.
Lance Armstrong wird Weltklasse dargestellt von Ben Foster.
Okay.
Der für mich ein riesen starker Charakterdarsteller ist in seiner Generation. Der ist halt in gewisser Weise arrogant und halt krampfhaft ehrgeizig.
Mhm.
Aber auf der anderen Seite ist er auch sehr sympathisch.
Mhm.
Weil er besucht zum Beispiel so Krebsstationen mit Kindern und betreut die da. Und obwohl seine Pressesprecherin und seine Assistentin will, dass er jetzt, weil wir müssen gehen, bleibt er halt bei dem einen Kind so und sagt so, ja, ich bleib hier so lange, wie du mich halt hier haben willst, so und so, weißt du? Also er ist trotz seiner Arroganz und trotz seiner Überschätzung von sich selbst, ist er halt trotzdem irgendwie ein sympathischer Charakter. Und er stellt es unheimlich gut dar, weil diese Chemotherapie, wo er halt komplett runter war und komplett abgemagert, bis zu diesem muskulösen Radfahrer nimmst du ihm halt komplett ab. Also er hat halt wirklich beide Seiten richtig gut dargestellt.
Mhm.
Und der hat auch selbst gesagt, nach dem Film im Interview, dass die seelische Darstellung, also die Entwicklung dieser Figur, seelisch und psychisch, ihn mehr belastet hat, als letztendlich dieses physische Training, um jetzt diese Radfahrer-Skills und so zu kriegen. Der Sportjournalist, der so ein bisschen hinter diese Geschichte blickt, der wird gespielt von Chris O'Dowd.
Okay.
Kennt man auch, primär eigentlich durch Komödien. Und dann haben wir noch Jesse Plemons in der Nebenrolle, den ich hier auch noch nie so dünn erlebt habe wie in dem Film, weil der ist richtig abgemagert. Gibt ja auch Filme, wo ich ihn Fat Damon nenne.
Ja.
Und hier ist dann nur wirklich das komplette Gegenteil davon. Der ist richtig dünn. Lee Pace spielt mit.
Mhm.
Und Dustin Hoffman haben wir auch noch in der Nebenrolle.
Alter.
Also ganz gut besetzt. Und handwerklich sehr sehenswerter Film. Wie ich gesagt habe, wenn man hier so wenig wie möglich mitbekommen hat von diesen Einzelheiten, dann wird man das eine oder andere Mal hier definitiv überrascht von diesen Momenten. Das ist am Anfang so ein Sportfilm und wird dann zum Ermittlungsthriller, so ein Journalisten-Krimi quasi.
Ja.
Also in die Richtung entwickelt sich das Ganze. Aber
klingt eigentlich gut.
Sehenswert, ist eine Empfehlung, ja. Ich habe dem Geschehen da gern gefolgt. Geht doch nur 99 Minuten. Fällt unter das Thema Biografie, Drama, Sport und das, was wir gerade gesagt haben, wir haben zwar diese Doping-Geschichten und diese Aberkennung von irgendwelchen Titeln, das haben wir zwar beiläufig mitbekommen, aber was da letztendlich hintersteckt und was für eine riesige Verschwörung das ist, von diesem Michele Ferrari, der 23 renommierte Sportler gedopt hat in seiner Karriere und der mittlerweile lebenslang gesperrt ist. Also, wenn du so das ganze Bild siehst, was hier im Film aufgedröselt wird, dann ist das durchaus eine interessante Geschichte. Also, The Program um jeden Preis kann man machen.
Klingt mehr als kann man machen.
Das ist ein interessanter Film. Ja, jetzt nicht zu viel erwarten. Also,
ja, weil du sagst, du empfiehlst den, also ist ja schon.
Ja, ich empfehle den, aber auch hier wieder, in Sachen Drama und in Sachen Sportfilm gibt es natürlich andere Kandidaten, aber ich fand ihn interessant, definitiv.
Hast du denn irgendwie was Dickes auszusetzen?
Was Dickes? Naja, ja, vielleicht, dass so bestimmte Charaktere irgendwann mal plötzlich, sehr plötzlich auftauchen und dann auch wieder plötzlich verschwunden sind. Das heißt, die...
Aber die scheinen ja eine recht lange Zeitspanne abzudecken.
Ja, die betrachten eine Zeitspanne von... genau. Weil die betrachten die Zeitspanne von seiner kompletten Karriere bis zu seinem Rückzug, als er sich zurückgezogen hat.
Ja, eben. Ja.
Und ihm natürlich nichts mehr nachgewiesen werden konnte.
Mhm.
Dann aber nochmal zurück wollte. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Und er wollte dann nochmal als gealterter Radfahrer, wollte er nochmal mit den ganz Jungen mitmischen, ist dann praktisch nochmal die Tour de France gefahren und dabei ist die ganze Scheiße rausgekommen.
Ach.
Das ist ja das Prekäre daran, weil eigentlich war er schon raus aus dem Business.
Ja.
Aber der Ehrgeiz und vorwiegend und im Fernsehen diese ganzen Hotshots zu sehen, weißt du, die ihm irgendwie den Rang ablaufen, das wollte er vermeiden und er wollte es halt nochmal wissen. Und alle haben ihn davon abgeraten, haben gesagt, Dicker, du bist auf der sicheren Seite. Aber ja, er ließ sich nicht beirren und hat dann mitgemacht.
Okay, und da kommen ein paar Charaktere zu kurz bei der Sache, oder?
Ja, es tauchen ein paar Charaktere plötzlich auf. Dieser Jesse Plemons, der in seinem Team plötzlich mitfährt und dann tauchen bestimmte Charaktere auch schnell wieder ab, so die dann keine Rolle mehr spielen. Das ist so ein bisschen, also so in der Handlung hätte man schon zwei, drei Sachen ein bisschen geschickter machen können. Also er ist jetzt auch, als Hauptcharakter ist er jetzt auch nicht der große Sympathieträger. Das ist vielleicht auch noch ein Ding, was man vielleicht bemängeln könnte. Das ist ein interessanter Film, aber er spielt jetzt so in Sachen Dramen und so jetzt nicht ganz oben mit.
Mhm.
Also ist ein guter Film.
Okay.
The Program aus dem Jahr 2015, kann man machen. Gerade wenn man da so ein bisschen null Ahnung hat von dem Thema. Also ich kann für mich sprechen, ich verfolge keine Radrennen und bin da nicht der Fan. Hier kam halt raus, wie anstrengend das ist. Das ist halt gut gefilmt.
Mhm.
Du siehst halt, wenn die wirklich fahren, so wie die ganze Zeit diesen Schlamm in die Fresse kriegen beim Fahren und halt so, weißt du, und bei Wind und Wetter da irgendwo hochkraxeln müssen und was für ein anstrengender Sport das ist. Das kommt schon rüber und das ist sehr dynamisch gefilmt. Also selbst als Sportfilm, so diese Momente funktionieren gut. Und dann die zweite Hälfte, wo es halt um diese Gerichtsverhandlungen geht und um die Leute, die ihn halt so an den Karren pissen wollen, weil sie glauben halt so, hier läuft irgendwas schief und der Typ ist gedopt. Wo sich dann so die Schlinge so ein bisschen enger zieht um seinen Hals. Das ist auch interessant auf jeden Fall. Das kann man machen.
Ja, das ist schon, also ich habe großen Respekt vor Radsport, weil...
ja, ist krass.
Mein Opa war auch Radsportler so, der ist auch in der Schweiz Rennen gefahren.
Mhm.
Und der war mal fit, ey. Also das ist schon, Alter, in den Bergen, also gerade noch mit so Oldschool-Rädern, ist natürlich noch was anderes, ne?
Ja, aber...
Heute haben die ja echt die krassesten Teile so, aber das ist schon, also vom Doping mal abgesehen, ne? Das ist echt ein Leistungssport, Alter. Pff.
Ja. Aber es wird halt auch in dem Film gesagt, ich meine, es ist einer der härtesten Sportarten, um was zu erreichen, weil, überleg mal, du hast hunderte von Fahrern,
ja,
und nur einer kriegt dieses gelbe Trikot. Nur einer steht am Ende auf dieser Treppe,
ja, klar,
und trägt das gelbe Trikot von diesen hunderten von Leuten, die da angetreten sind.
Ja.
Und Lance Armstrong hat 7-mal dieses Trikot getragen. Der hat 7-mal die Tour de France gewonnen. Von hunderten von Leuten, das musst du dir mal vorstellen.
Ja, ist krass.
Also klar, gedopt logischerweise, aber er ist trotzdem... das muss man erstmal mal, also 7-mal diesen Titel zu holen, ist schon krass.
Ja. Ja, nee, steht außer Frage.
Eben, dass ihm das dann aberkannt worden ist, ist natürlich dann wieder dumm. Aber.
Naja, allein eben diesen Willen aufzubringen, ne?
Eben.
Weil das ist schon, ey, das muss so ein zermürbender Scheiß sein.
Ja, ja, und das also, spielt er halt richtig gut, diesen verbissenen Lance Armstrong, den er hier darstellt. Also Ben Foster, Weltklasse in dem Film, definitiv.
Okay.
Das ist eine ganz krasse schauspielerische Leistung.
Ja, sowas wertet ein Film für mich ja immer enorm auf.
Ja, finde ich auch. Kann man machen. 2015. Soll ich mal zu den Zahlen kommen?
Ja.
IMDb 6,5. Hat Metascore von 53. Rotten Tomato 6 von 10. Und 3,2 von 5 von der Audience. Letterboxd eher schwach unterwegs. 2,9.
Oh, du klingst...
Kann ich nicht ganz nachvollziehen.
Klingst deutlich besser.
Also diese 2,9 ist auf jeden Fall sehr lame.
Ja, ich meine auch, Metascore war ja nicht so berühmt, ne?
53, ja. Das ist halt Durchschnitt, so 53 ist halt nahe einer 5. Das finde ich zu schwach.
Ja, also ich schwank zwischen 7 und 7,5. Jetzt hast du aber echt so oft gesagt, kann man machen, weil ich finde, nach allem, was du erzählst, müsstest du eigentlich mindestens bei einer 7,5 sein. Aber wenn du so von Empfehlungen sprichst, sagst du eher so, kann man machen. Ich glaube, du bist bei 7.
Gut kombiniert. Nur 7.
Okay.
Das ist richtig. Es ist eine glatte 7. Also um jetzt bei den ganz großen Filmen mitzuspielen, eine 7,5 kam mir ein bisschen zu viel vor. Dafür ist das eher ein kleiner Film. Er ist schon gut, aber
ja, wenn definitiv du sagst, halt so Weltklasse-Leistung von Ben Foster, dann ja, finde ich... Also zumal es klingt ja auch so, als würde er durch den ganzen Film tragen. Ne? Also ich meine, wenn...
Ja, aber wenn du schauspielerisch jetzt jemanden hast, der sich da die Seele aus dem Leib spielt, heißt aber nicht, dass der Film nicht ohne Macken ist und dass du hier schon bessere Filme in dem Genre gesehen hast. Also
nee, klar, das ist logisch.
Also
ist die Geschichte stimmen.
Ihm kann man nichts vorwerfen. Überhaupt die schauspielerischen Leistungen von allen, von Lee Pace und so, als so gelackter Manager, der ihn dann irgendwann mal zur Seite steht und Dustin Hoffman spielt hat, so einen Versicherungsexperten, der halt Lance Armstrong im Laufe des Films dann verklagt, weil er halt nämlich bestimmte Einschätzung vornehmen muss, ihm aber die Information fehlte, dass er gedopt war.
Okay.
Und deswegen natürlich seine Einschätzung nicht so machen konnte, wie er wollte und deswegen halt auch da eine Klage angestrebt hat. Das sind so alles Momente, also es sind gute Schauspieler definitiv unterwegs, aber wenn man den Film sieht, merkt man schon, was ich meine. Das ist jetzt nicht so das High-Class-Drama à la Philadelphia oder so, weißt du, was ich meine? Sondern
ja, gut.
Das ist schon eine Nummer darunter.
Ja.
Aber trotzdem eine gute 7 von mir. Also habe tatsächlich auch geschwankt zwischen 7 und 7,5. Insofern war dein Gefühl genau richtig, weil ich hätte eventuell fast eine 7,5 gegeben, aber manchmal entscheide ich mich für die optimistische Variante, manchmal für die pessimistische. Diesmal habe ich gesagt, komm, eine 7 muss reichen.
Aber es klingt sehr interessant, trotzdem.
Ja, ist auch. Das ist von den heutigen Filmen mein Highlight.
Okay.
Fast eine 7,5.
Ja, cool. Ey, dann haben wir doch jetzt auch wieder ordentlich was gebracht.
Ja, Backup ist im Kasten. Viel Spaß in 15 Jahren mit der Episode.
Ja, mal gucken, wann die kommt, ey.
Müssen wir überhaupt noch um Patreons und um Steady-Leute werben oder sind wir schon längst,
finanzieren
uns schon längst unser Haus.
Vielleicht wird die schon nächste Woche ausgestrahlt.
Das kann natürlich auch sein. Also wenn sie nächste Woche ausgestrahlt wird, dann wir brauchen auf jeden Fall noch Geld.
Ja, wir sind noch lange nicht da, wo wir hinwollen.
Wir haben es noch nicht geschafft. Wenn die in 20 Jahren ausgestrahlt wird, falls wir diese Sendung im Pool aufnehmen.
Wer weiß.
Ja. Nee, nach wie vor natürlich gerne unterstützen bei Steady und Patreon. Ich gehe mal davon aus, dass wir da immer noch unsere Sonderepisoden machen.
Ja.
Und danke fürs fleißige Zuhören. Und ich hoffe, ihr habt auch Spaß mit dieser Notepisode.
Ja, das mag jetzt für viele so ein bisschen nach aussortierten Filmen klingen, was wir hier gebracht haben.
Was?
Das ist nicht B-Movies.
Ja. Das ist die Videotheken-Ramsch-Edition, der Bewegtbildband aus dem
Kölnchen. Genau. Ja. So auf dem Schnäppchentisch.
Ja. Wir haben heute ganz viele Empfehlungen für euch. Kleiner Ausschnitt aus Dawn of the Dead.
Ja.
Nein, natürlich nicht. Ist natürlich Zufall, was wir gucken. Aber ich wollte halt so einzelne Filme mal gucken, die so auf dem Programm standen, die nicht in irgendeine Serie passen, weil ich wollte jetzt nicht, weißt du, nachher mache ich meine James-Bond-Serie weiter und bringe hier James-Bond-Film und dann eine Woche später ist dann wieder ein James-Bond-Film.
Ja.
Deswegen habe ich gesagt, nee, das Risiko gehe ich nicht ein, sondern bringe ein paar einzelne Filme und da waren halt auch ein paar Gurken dabei.
Ja, eben. So ist es. Wir schauen also nicht nur die tollsten Sachen. Nee. Sehr offensichtlich.
Gerade wenn Lee in den Urschleim der Will Ferrell-Filme rumgeistert, dann kann da schon mal sowas rauskommen.
Ja, das ist nicht immer leicht.
Aber, was sagen die Leute immer? Die hören ja nicht wegen den Rezensionen oder wegen den Filmen, sondern die hören auch, weil wir so schrecklich unterhaltsam sind.
Schrecklich unterhaltsam.
Yep. Und deswegen, ja.
Ja, da bin ich mal gespannt, welches Resümee du nach dieser Folge ziehst, was das da so titelmäßig oder themenmäßig zusammenfasst hier.
Ja, ich bin auch gespannt. Jedenfalls können wir als Resümee definitiv schon mal sagen, Lee hat das Punkterennen gewonnen heute.
Ah ja?
Knappes Rennen, minus 1 hat er gemacht, ich habe minus 1,5 gemacht.
Oh, knappe Kiste.
Also, Lee hat gewonnen. Mit dem Treffer bei The Program, ja. In diesem Sinne.
Sind wir raus, oder?
Zur nächsten Backup-Episode.
Bis zur nächsten.
Nee, eigentlich bis nächste Woche.
20 Jahren. Nee, stimmt. Im Normalfall einfach bis nächste Woche.
Genau.
Oder bis nächsten Dienstag oder bis nächsten Freitag. Also.
Richtig. Ich gehe mal davon aus, wir klatschen die irgendwo dazwischen und dann sehen wir uns nächsten Dienstag ganz normal regulär.
So machen wir das.
Ciao, ciao.
Bis dann.
Bewegt Bild-Banausen.